Happy Shooting, Folge 696. Das sich erhängende Schaf. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyerCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin Moin Chris.
Moin, wie geht's?
Ja, gut geht's. Und wir sind nicht im Clubhaus, falls das jemand verstehen sollte, wenn er das in 2 Monaten hier hört.
Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ne? So Strohfeuer habe ich so das Gefühl. Aber okay.
Eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ach, Entschuldigung, George, dass ich über dich drüber geredet habe.
Das macht nichts. Das hält er aus. Da ist er Profi genug. Frank sagt, ich bin ein Schwätzer. Selber Frank. So.
Hallo, das ist hier ein Audio-Podcast. Wir müssen schwätzen, wir müssen reden.
Richtig.
Wir müssen reden.
Wenn wir irgendetwas gut können, dann schwätzen. Richtig, es heißt, moin Frank, da hast du recht, aber ich als gebürtiger Hamburger und Podcaster darf für euch auch moin mitsagen. Damit habe ich eure Antwort direkt schon vorweggenommen. Dann müsst ihr das nicht tun. Noch besser für euch. Und ich kann meinem Drang zu reden frönen. In diesem Sinne.
Das war jetzt aber echt Geschwätz. lass uns gucken, was wir heute so tun. Wir sind ja nach wie vor immer noch der Fotografie verpflichtet und haben deshalb tolle Sachen mitgebracht. Unter anderem News zu einem Artikel zu, wir haben Feedback bekommen. Feedback und nochmal Feedback. Das werden wir uns anhören. Es gibt News aus dem Space-Umfeld. dann haben wir eine eingestellte Kamera, es gibt einen Rabatt auf was Interessantes, wir haben ein paar App-Tipps und ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen, weil ich weiß immer noch nicht genau, was da kommt, etwas über Katzenfotografie und ich glaube, das ist dann schon ganz rund. Lass uns mal reingrätschen in die Sendung.
Sehr gerne.
Also, die Sendung ist nämlich wie immer live oder wie fast immer live und das ist heute der 19. Januar 2021. Wenn ihr hier live mitmachen wollt, wenn ihr uns Dinge über den Zaun werfen wollt, dann macht das am besten auf dem Slack. Ja, es gibt auch einen YouTube-Kanal für die Videozuschauerinnen und Zuschauer, aber am besten haben wir den Slack im Visier und da ist es der Kanal dienstags 18 Uhr. Solltet ihr Fragen haben, dann bitte im selbigen Slack auf den Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder schickt uns auch gerne E-Mail mit Audio- oder Videokommentaren. Videokommentare kriegen wir eigentlich quasi nie, nur einmal bisher.
Einmal bisher, ja, tatsächlich.
Ist auch, aber ist auch schwierig.
Bisschen aufwendiger, gebe ich zu.
Ja, aber Audiokommentare heute 2 Stück, ne? Also das ist dann schon mal ganz cool. Und falls ihr das auf Video schauen wollt, dann happyshooting.de/video. Wie gesagt, live während der Aufnahme, dienstags ab 18 Uhr. Oder dann halt in der Konserve. Was haben wir noch? Wir haben, danke heute wieder. Haha, nachdem ich, du erinnerst dich letzte Woche so, keine Spenden.
Wir hatten Einnahmen in groß wegen einer Auphonic-Spende.
Genau, wegen der Auphonic-Spende, aber genau, die Überweisungen. Ich habe weinen müssen wegen fehlender Überweisungen. Aber das hat dann der unter anderem der Felix wieder gut gemacht, der Peter in der Uwe. Der Felix hat es auch reingeschrieben, er schreibt erstes Mal live dabei und keine Spenden, da muss ich was tun. Also, danke Felix, du bist der Tollste. Peter ist aber auch toll, auch der hat was gespendet. Und Uwe, einen Solidaritätsbeitrag von Uwe aus dem Rheinland. Bitte bleibt mehr Audio, denn Videopodcasts, sonst werden meine Autofahren langweiliger.
Bleiben wir.
Das ist ein Audio-Podcast und das Video ist so dran getackert. Und manchmal ist das Video auch nicht ganz unwichtig, wenn wir es zeigen wollen. Aber ich sag mal, Audio ist unser, da kommen wir her, da bleiben wir, das ist also
keine Wir machen Angst. Ja im Grunde genommen das, was wir vorher mit Audio gemacht haben, auch. Wir versuchen dann zu beschreiben, was wir zeigen. Erinnert uns ruhig gerne dran, weil seit wir Video haben, können wir natürlich was zeigen und haben dann das Gefühl, es haben alle gesehen. Ich versuche aber schon drauf zu achten. Also es gab schon einmal das Feedback, dass wir dann schon ein bisschen mehr erklären sollten, was wir da gerade zeigen. Ja. Das versuchen wir auch. Ansonsten habt ihr halt auch die Möglichkeit, eben nachträglich auch nochmal auf YouTube zu gehen, euch das einfach anzuklicken. Ihr wisst ja ungefähr, wo ihr im Player das vielleicht gehört habt. Da sind ja auf jeden Fall die Kapitelmarken. Und dann springt ihr zu der Stelle im Video und könnt euch das nochmal angucken. Das ist quasi so ein Add-on.
Genau. Aber Peter, Felix, Uwe, ihr seid die Tollsten. Und wir sagen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ja,
es ist übrigens, ich muss es nochmal betonen, das hilft wirklich. Das ist wirklich, wirklich toll.
Dankeschön. Das tut es. Das tut es. Sonst könnten wir uns nicht so tolle Lobhudelungseinblendungen leisten, zum Beispiel.
Wunderbar. Ja, du hast einen Artikel.
Yes, da haben wir schon mal irgendwie.
Hast du wieder über dein Lieblingsthema geschrieben? Entweder Weitwinkel oder Tilt-Shift, das gibt's bei dir ja nicht. Du machst einfach Weitwinkel-Tilt-Shift, nicht wahr?
Dö. Also diesmal Tilt-Shift mal wieder, weil es halt ein tolles Thema ist und weil es immer
das
noch
ist
für mich so, für mich immer noch ein sehr zentrales Thema ist, diese, ich sag mal, zusätzliche Kontrolle, die man damit hat, über das Bild. Ja, und das ist, ja, du weißt, ich rede gern drüber, ich schreibe gern drüber und ich durfte mal wieder in der CT-Fotografie schreiben und zwar cool. Jetzt in der Ausgabe Januar 2021 ist ein, warte mal, ich habe doch hier, genau, hier, warte mal, das ist er nicht.
Chris da. Versucht es einzublenden.
Ich muss da mal, da, nee, Katzen auch nicht, aha, da,
aha, Tilt-Shift,
der Katzen, Tilt-Shift-Artikel.
Auch dort Katzen.
Das ist ein, tatsächlich 14 Seiten sind es fast geworden. Ich fand es total toll, dass die mir so viel Platz da geben.
Aber mich schwätzer also, nennen.
Es ist, du, pass auf. Das,
die jetzt Challenge pass aber ist
ja,
auf,
ich hab, ja, jetzt. Jetzt mal, also bitte. ich hab ja im Buch, im Weitwinkelbuch, habe ich es ja geschafft, zwei Kapitel über Tilt-Shift ja quasi unterzubringen. Die wollten das ursprünglich nicht, dann habe ich die mal trotzdem geschrieben, habe sie eingereicht und dann kam so ein, ist so ganz cool, lass mal drin. Passt da dazu. Ja, also du kannst dir, wenn du da noch nie was mitgemacht hast, kannst du dir erstmal auch nicht vorstellen, was das tut.
Es ist wirklich, ja? Es ist ja eine, also es ist technisch ja wirklich nochmal was, eine völlig neue Ebene, die du reinbringst in das ganze Spiel. Also ich finde das schon wichtig. Also das kann man schon mal erklären.
Ja, ich auch. Ja. Und ja, wie gesagt, dann habe ich ja diese 14, also habe ich ja diese zwei Kapitel reingebracht und habe jetzt versucht, ich meine, das ist schwierig, aber habe jetzt versucht, diese zwei Kapitel quasi jetzt auf 14 Seiten zu komprimieren, was nicht geht.
Mit Bildern natürlich.
Geht, aber mit Bildern, mit vielen Beispielen und so weiter. Inklusive eines Guides für schmale Geldbeutel, weil wir wissen, dass die Tilt-Shift-Objektive nicht ganz günstig sind, aber da gibt es ja Möglichkeiten, sich die auszuleihen oder zu mieten oder mit Adaptern zu arbeiten. Es gibt Alternativen.
Am Micro Four Thirds geht das super. Da gibt es halt Adapter, dass du, also shiften wird schon ein bisschen aufwendiger, gibt es auch, wird dann aber auch schnell wieder teurer. Aber reine Tilt-Adapter gibt es auch und da bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden damit.
Also wer nicht abgeneigt ist, auch noch mal irgendwie ein Papier anzufassen, die CT-Fotografie Ausgabe 1 2021. Ich finde es immer klasse, weil ich kriege ja dann auch so ein Referenzexemplar, so ein Belegexemplar. Mhm. Und ich muss mal ein bisschen grinsen, weil da ist immer noch vorne so ein aufgeklebter Heft-DVD dabei.
Nein.
Doch. Ich habe mal nicht reingeguckt, was da
hast dabei du überhaupt ist, noch ein Laufwerk dafür?
Wir haben eins, aber per USB haben wir eins.
Ja, habe ich hier auch unter dem Tisch liegen.
Irgendwo. Mhm. Irgendwo im Haus. Ich glaube, Moni hat es oben irgendwo in der Schublade. Für genau so einen Fall. Aber ich habe da noch nicht reingeguckt. Aber, ja.
Kannst ihn ja mal schreiben. Ich soll mal lieber einen USB-Stick da reinlegen oder so.
Au, würdest du dir einen fremden USB-Stick an den Rechner anschließen?
Ja, würdest du eine fremde CD reinschicken?
Also sicherer als ein USB-Stick. Warum? Sicherer als ein USB. Ja, weil USB-Sticks sind ja gleich irgendwie, da ist ja Malware drauf und alles.
Auf der DVD auch. Gab es sogar auf einer Musik-DVD, glaube ich, damals von Sony. Da war irgendein
Virus drauf. Oh, hör mal auf, das Rootkit von Sony. Ja, ich erinnere mich.
Ja.
Gut, also auf jeden Fall, hier haut rein. Heise freut sich, wenn ihr mal wieder an den Kiosk geht und mal wieder ein Magazin euch holt. So.
Sehr schön.
Wir haben Audio bekommen und zwar vom Ja, vom Gewinner der Lupe-Aufgabe.
Gewinner Lupe-Aufgabe, er stellt sich gleich selber vor. Das ist hier der hier.
Hallo Boris, hallo Chris. Hier ist der Tobias Landshut. Ja, heute haben wir den 26.01.2021 und da joggt man so nichts ahnend mit Happy Shooting im Ohr durch die hier tief verschneite Natur mitten im Wald und hört bei der Gewinnerermittlung des Aufgabenbildes Lupe seinen Namen. Hey, ich habe gerade zum ersten Mal mitgemacht und gleich gewonnen. Freue mich sehr und die Strappen kann ich auch gut gebrauchen. Ich muss aber auch zugeben, dass ich während des Joggens mal kurz stehen bleiben musste und mich an einem Ast festgehalten habe, weil ich vor Lachen fast auf die Fresse geflogen wäre, als ihr versucht habt, meinen Nickname auszusprechen. Also der Pied Meterman ist schon richtig am Ende, das hat was mit meinem Nachnamen zu tun. Aber das war noch das Zweite, was ihr mir heute beschert habt an guter Laune. Zum Bild vielleicht noch ganz kurz die Kamera, weil die Frage ja irgendwie aufkam, was ist denn das, wo man da durchguckt? Das ist eine Seagull 4BI. Das ist ein Rolleiflex-Nachbau aus Singapur, meine ich. Macht ganz respektable Bilder, aber ist natürlich mechanisch ein klein wenig holprig an der einen oder anderen Stelle. Und die Spiegelreflex, die man sieht, ist eine Pentax 6-7. Meine dicke Bertha, mein altes Schätzchen. Macht immer wieder Spaß, damit zu fotografieren. Und ja, macht weiter mit dem tollen Podcast. Inspirierend und immer informativ. Ich höre euch immer gerne. Und ja, vielen Dank und 3, 2, 1, Happy Shooting.
Dicke Bertha nennt er sie, die 6-7, die Pentax 6-7. Moni nennt sie ja das Biest.
Das Biest, ja.
Ja, der Tobi. Ist beides korrekt.
Ich habe nur eine Frage, also habe ich richtig gehört, dass wir den 26.01. hatten, als du das aufgenommen hast? Falls ja, bist du, glaube ich, ganz schön schnell gelaufen oder sehr langsam. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Oder du meintest vielleicht den 16. Das macht aber auch nichts. Ich war nur verwirrt, als ich das gehört hatte.
Das sei nicht so pedantisch, bitte.
Nee, ich bin nicht pedantisch, aber das passte ganz gut zu dem Lacher, weil ich musste so lachen und dann dachte ich, Moment, aber am 6. War ich selbst gerade verwirrt, ob ich eigentlich noch Urlaub hatte oder nicht. Ich hatte aber noch.
Ja, also allein deshalb, weil hier viele uns beim Joggen hören, wird das auch immer ein Audio-Podcast bleiben müssen, weil ja, stell dir vor, die würden dann plötzlich so irgendwie so ein Headset aufhaben, um das zu sehen und dann ständig vor Bäume rennen und so.
Könnten wir aufs Smartphone gucken beim Joggen. Ja.
Gusch. Könnten wir nicht verantworten, wäre nicht gut.
Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, das soll nicht sein. Deswegen gehen wir weiter zum nächsten Feedback. Das
genau,
kommt
René
von
hat,
René.
René, Moment, muss ganz kurz vorher noch was vorwerfen. Und zwar hat René mir geschrieben per E-Mail, hat einen Audiokommentar geschickt. Ja. Und der war einigermaßen länglich, nämlich so um die 5 Minuten rum ungefähr.
Eieiei.
Und 5 Minuten ist dann schon recht lange für so eine Sendung hier. Und
ja,
dann,
das ist ein bisschen sehr viel, ja.
Hatte er aber irgendwie schon 25 Takes gemacht und ich hatte echt ein schlechtes Gewissen und habe ihn dann zurückgeschrieben, ob er vielleicht möglicherweise das kürzer und so, 1 Minute, vielleicht höchstens 2 und so. Und dann hat er alle Achtung gesagt, ja, mache ich, und hat dann irgendwie zurückgeschickt und meinte dann in der zweiten Mail mit dem Update, das wären dann irgendwie noch insgesamt 67 Takes gewesen. Es ist, fand ich, also alle Achtung, Mordseinsatz, René, super, danke. Ist übrigens auch nicht schlimm, wenn man sich mal verhaspelt, machen wir hier auch eh ständig.
So was ist.
Aber trotzdem, danke, super. Und es geht um die Fuji X Weekly App.
Erklärt er gleich auch. Ich spiele mal ab.
Mach mal.
Hey zusammen, hier ein kleiner Kommentar zur Fuji X Weekly App, die ihr kürzlich vorgestellt habt. Die App selbst kannte ich noch nicht, aber sehr wohl den gleichnamigen Blog fujixweekly.com. Der Blog beschäftigt sich damit, mittels interner Einstellmöglichkeiten von Fuji-Kameras bestimmte Bildlooks im JPEG zu erzeugen. Hier geht es überwiegend um analoge Filme wie Portra 400, Ektachrom, Kodachrom 64 und wirklich super viele mehr. Jedem Fujianer wird vermutlich auch der Begriff JPEG-Rezepte bekannt sein. Ein solches Rezept besteht aus den Einstellungen der Kamera selbst, wie zum Beispiel das Korn, die Sättigung und natürlich die Filmsimulation. Da bietet Fujifilm einfach super viele Einstellmöglichkeiten. Und die App selbst stellt also eine Art Bibliothek dar, mit der ich die Einstellung immer dabei habe und dann quasi immer einen anderen Film in meine Kamera einlegen kann. Dazu nehme ich die Einstellung, die mir die App vorgibt, denn es ist im Grunde nur Text in der App, Boris. Ich kann damit leider keine Bilder machen oder bearbeiten und übertrage die dann manuell in meine Kamera. Ich selber nutze die Rezepte tatsächlich schon etwas länger. Das erspart mir häufig Nachbearbeitung, wesentlich häufiger sogar nutze ich aber einfach die JPEGs straight out of camera. Und ich glaube, bei Fujifilm-Kameras, mit Lightroom da irgendwas zu schärfen, das macht ja sowieso keinen Spaß. Dazu habe ich aber noch eine kurze Frage. Und zwar, kennt ihr gute Tools oder Apps oder Presets, mit der man relativ einfach einen Filmlook erzeugen kann? Also ich kenne RNE, Really Nice Images, oder eben VSCO als Presets für Lightroom oder Standalone-App. Ich möchte mir einfach die Bearbeitung meiner Bilder so zeitschonend wie möglich gestalten. In dem Sinne, 3, 2, 1, Happy Shooting!
Ja, also erstmal danke für die Ergänzung. Das war mir so nicht klar. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass man Bilder, die man vielleicht von der Fuji aufs iPhone überspielt hat, dann mit der App auch direkt bearbeiten kann, dass man dann diesen Look hat. Offensichtlich nicht so, also eigentlich mehr oder weniger eine, was heißt mehr oder weniger? Es ist eine Bibliothek von diesen Rezepten, also von den Einstellungen, damit man sich die nicht immer alle merken oder wieder neu ausdenken muss. Und dann kann man die einfach ablesen und manuell auf die Kamera übertragen. Auch ein interessantes Konzept. Weiß nicht, ob ich da die Muße dafür hätte. Aber wenn es hilft, so sei es. Zu deiner Frage mit dem mit den Analog-Looks. Ich habe tatsächlich selber auch die VSCO Presets mir mal gekauft. Das sind halt schon etwas speziellere Presets für Lightroom gewesen, weil sie nicht nur verschiedene Regler-Einstellungen gespeichert haben, sondern die haben tatsächlich ausgemessen, also Filme, Fotos ausgemessen und haben dann ein Kalibrierungsprofil oder ein Kameraprofil hinterlegt. Das heißt, die einzelnen Farben reagieren schon ganz anders, noch bevor überhaupt die Regler, die man so normalerweise bedienen kann, da zum Einsatz kommen. Die sind tatsächlich sehr, sehr spannend. Seit einiger Zeit habe ich dann aber nicht mehr die Kamera, für die diese Profile eigentlich mal ausgemessen wurden. Das heißt, die Kameraprofile werden jetzt bei den Kameras auch gar nicht mehr wirklich benutzt, sodass am Ende des Tages nur noch die Regler übrig bleiben, was ein bisschen schade ist, aber auch nicht zu ändern, denn VSCO, Visco, machen das nicht mehr. Das heißt, das kann man nicht mehr kaufen. Wir können gerne den Link zu VSCO reinstellen. Das ist
die hatte ich ja echt gerne.
Ja, die sind toll. Also vsco.co ist die Webseite, aber die haben das irgendwann mit diesen Lightroom-Presets und mit diesen Profilen, mit den Kalibrierungsprofilen, das haben sie nicht mehr gemacht. Das haben sie aufgegeben, eingestellt und haben sich jetzt voll auf ihre App konzentriert. Es gibt halt eine Smartphone-App, wo du eben dann Smartphone-Aufnahmen oder eben importierte Bilder mit diesen Presets bearbeiten kannst. Das sieht auch eigentlich wirklich toll aus. Also kann man schöne Sachen damit machen und die haben eine eigene Community und so Zeug, wo die sich jetzt halt drauf konzentrieren wollen. Bisschen schade, aber so ist es halt. RNI, was du sagst, René, die Really Nice Images, die habe ich selbst noch nicht, aber die habe ich direkt auf dem Schirm, weil als ich nach VSCO-Nachfolger gesucht habe oder nach Alternativen, bin ich auch über RNI gestolpert. Das scheint mir so der eher äquivalente Ersatz dafür zu sein. Und ansonsten ist das Netz halt, ja, jetzt nicht überfüllt, aber es gibt viele Fotografen da draußen, die eben ihren eigenen Look haben, viele davon auch, ja, ihren, wie soll ich sagen, ein Retro, ne? Manche machen eher so 80er-Look, manche machen 60er-Look, manche machen so Schwarz-Weiß-Look und solche Geschichten. Und einer davon ist der André Dume. Den gibt es auf theclassicpresets.com. Da kann man mal hin verlinken. Ist aber alles kostenpflichtig. Und wahrscheinlich findest du, wenn du nachsuchst, nach irgendwie Film-Presets, Lightroom, massenhaft Angebote. Vielleicht, Chris, du könntest mal sagen, ob du noch welche hast. Ansonsten würde ich den Aufruf starten an die Community auf happyshooting.de, hier zur Folge 696. Einfach mal eure Lieblings-Presets oder Preset-Sammlungen zu verlinken.
Ja. Würde ich auch sagen. Also es gibt ja tatsächlich sehr coole Presets, speziell die, die dann auch mit unterschiedlichen, speziell dafür angefertigten Kalibrierungen arbeiten und dann Änderungen machen können, damit die du so mit dem normalen Regler nicht hinbekommst. Das fand ich ja bei den Visco-Presets immer sehr gut. Aber ja, ne, sind halt nicht mehr. Schade eigentlich, aber okay.
Genau.
Gut, gut.
Und es können auch, müssen jetzt keine Lightroom-Plugins sein. Also wenn euer Lieblingsprogramm jetzt was weiß ich, Capture One oder ähnliches ist und ihr habt da ganz gute Preset-Quellen dafür, gerne auch verlinken, gerne mal reinschreiben, wie die heißen, wo man die findet. Hilft ja auch anderen, nicht wahr?
Korrekt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz für das nächste noch einen Link aufmachen.
Apropos anderen helfen.
Der hat sich selbstständig verändert, dieser Link. Also wir erinnern an Lilly Zeifert, die hier schon mehrfach zu Wort gekommen ist, beziehungsweise ihre Stimme ist zu Wort gekommen, nämlich die Stimme aus dem Tablet. Lilly, Zerebralparese behindert, kann also ihren Oberkörper nicht verwenden, muss alles mit den Füßen, den Beinen machen und hatte ja versucht, über längere Zeit über ein Crowdfunding sich einen Hightech, ich nenne ihn immer Space Rolli, so ein Spezialrollstuhl aus der Schweiz zu finanzieren, der der so auf zwei Rädern balanciert, so ein bisschen wie so ein Segway und dann auch die Möglichkeit hat, Treppen hoch und runter zu fahren und die Fläche irgendwie hoch und runter zu fahren, was ihr einfach eine unglaubliche Menge an Selbstständigkeit bringt, wenn sie das hat. Und dann hatte sie den auch endlich finanziert mit unter anderem sehr großzügigen Spenden, auch aus unserer Community, aus der Happy Shooting Community. Also dafür nochmal auch stellvertretend einen riesigen Dank. Und dann hat sie nicht bekommen, weil Covid und alles Böse und so, ne? Das war ja wirklich Anfang des Jahres irgendwie so, ja, yeah, endlich. Und jetzt hat sie ihn bekommen. Hat auch gleich Fotos auf Twitter gepackt. Der Skebo Bro heißt das Ding. Ich versuche mal hier so ein bisschen vorzuklicken. Gleich so beim Abholen getestet, ne? Rollt also wirklich nur auf zwei Rädern. Und sie hat dann eine spezielle Steuerung für das Ding, den sie quasi jetzt also mit ihren Füßen steuert. Hat also da unten irgendwie so ein Steuerpanel, so unten in der Mitte. Und damit kann sie dann, und da fährt das unten so Schienen aus. Ne, mit
die das die ist so geil, das Teil.
Das Ding fährt dann halt die Treppe runter oder hoch. Und ich meine, das ist ja, die Treppe ist ja das Hindernis für Rollstuhlfahrerinnen.
Ja.
Also kannst du einfach, Treppen sind scheiße. Guck mal, hier sogar eine Gedenkplakette zuliebe da in der Firma. Das ist schon geil. Das ist
so geil, ja.
Und das sind nicht nur irgendwie so drei Stufen, ne? Das ist eine Treppe.
Ja, ja.
Also das fährt das hier 30 Stufen runter oder so.
Das ist so
geil, oder auch wieder hoch. Ich finde das völlig abgefahren. Also danke euch und ich werde mal versuchen, sie noch mal für ein kleines Gespräch ranzukriegen.
Ja, das wäre ja super.
Gibt es dazu auch was Neues? Aber ist das geil oder ist das geil?
Ja, ich habe schon gesagt, als sie das gepostet hatte auf Twitter, habe ich ihr schon geantwortet, dass sie wahrscheinlich gerade gar nicht Probe fährt, sondern das gar nicht merkt, weil sie da drüber fliegt. Sie schwebt förmlich.
Ja.
Also das
wirklich cool. Und es ist tatsächlich für sie, sie will studieren und was weiß ich noch alles tun und ist ja quasi immer auf Hilfe angewiesen, auch um mal eben mit einem Rollstuhl in einen Bordsteinkante hochzukommen oder so. Und das ist jetzt mit dem Gerät einfach ausgeräumt, ne? Damit kann sie das tun.
Ja, bin mal gespannt. Tolles Ding. Ich, Lilly.
Der David fragt, ob es dazu ein Video gibt, wie das mit der Treppe funktioniert. Also auf der Crowdfunding-Seite gab es tatsächlich
einen
Link.
Was,
aber ansonsten schau mal nach Skebobro, Skebobro, Leerzeichen BRO. So heißt das Ding. Und es wird, Kai, es wird noch ein Video von Lilly kommen, mit Sicherheit.
Davon gehe ich jetzt mal aus.
Mit Sicherheit, ja. Ich habe schon gesagt, sie soll jetzt mal bitte schön hier ein paar Rennen fahren und dann irgendwie berichten
davon.
Ja, klasse. Also danke euch, ihr habt da alle tatkräftig mitgeholfen. Und ich würde mal behaupten, von Lilly haben wir noch nicht das Letzte gehört.
Das denke ich auch. Die scheint mir doch eine ganz clevere zu sein an der Stelle und hat Richtung Astronomie und Physik und sowas hat sie vor, sich intensiver mit zu befassen. Und sollten wir in den nächsten Jahren irgendwann einmal von ihr lesen, hören oder sehen, dass irgendetwas ganz Tolles gefunden ist. Vielleicht löst sie das Problem mit der dunklen Materie oder ähnliches und dann können wir alle sagen, yes, wir waren dabei.
Wir wussten es. wir wussten es doch gleich.
Ha, also Lili, no zurück. Pressure, ne? Aber das mit der dunklen Materie ist schon ein Rätsel. Ne? Da müsste sich mal jemand intensiv drum kümmern.
Genau, halte ich mal ran.
Ja. Jemand, der cleverer ist als ich.
Zur Fotografie, weil dunkle Materie kann man nicht fotografieren, aber mit Kameras kann
man das
fotografieren.
Das ist nicht klar, ob man das nicht kann. Aber bevor wir das nicht wissen, können wir auf jeden Fall sagen, danke Marc, der hat nämlich gerade kurz vor der Sendung noch was geschrieben im Slack. Nämlich ist es jetzt wohl offiziell, Nikon stellt die D5600 und D3500 ein. Das war ja bisher so ein bisschen die Einsteiger-Nikon-Geschichte, APS-C-Sensor, vierstellig, günstiger Einstieg. Günstig heißt in diesem Fall, die 3500 kriegt man im Augenblick so um 440 Euro und die 5600 um die 580 Euro, jeweils mit einem Kit-Objektiv, also voll einsatzbereit, von der Speicherkarte abgesehen. Ich glaube, die ist da nicht dabei. Und man muss jetzt natürlich sagen, ursprünglich waren die natürlich auch ein bisschen teurer. Ich kenne die Einstiegspreise nicht. Aber die waren auf jeden Fall deutlich unter 1.000 Euro. Ja, und jetzt gibt's die nicht mehr. Und du stellst dich natürlich die Frage, wird es da einen Nachfolger geben? Weil, soweit ich das sehe, ist bisher noch keiner angekündigt. Und da kann man jetzt natürlich spekulieren, ob Nikon denn vorhat, eine neue Einsteiger-DSLR zu machen mit APS-C-Sensor, also eine neue vierstellige zu machen. Oder ob Nikon jetzt an dieser Stelle sagt, nee, komm, das war's jetzt mit dem Spiegel. Auch den Einsteigerbereich, den cutten wir jetzt. Wer einsteigen will, soll spiegellos werden. Wird es dann vielleicht eine Einsteiger-Z-Kamera geben? Eine günstige. Wäre ja denkbar. Macht man einen APS-C-Sensor dahinter. Ich meine, auch die Full-Frame kann ja umgeschaltet werden auf APS-C-Format. Wenn man das möchte oder wenn man ein entsprechendes Objektiv anschließt. Da könnte man auch gleich einen APS-C-Sensor reinbauen und dann eben ein kompaktes Gehäuse, vielleicht mit weniger Funktionen.
Die 5600 war auch nur irgendwie 3 Jahre auf dem Markt, oder?
Naja,
ich habe dir so Testberichte von 2017. Ne? Das ist also ist interessant, weil es ist ja in dem Sinne dann noch kein altes outdated Product, oder?
Ja, aber wenn man überlegt, dass die fast irgendwie jährlich oder alle 2 Jahre mit neuen Modellen kommen.
Na gut.
Der Thomas sagt, es gibt die Z50 mit APS-C-Sensor, genau. Ne? Thomas, wo liegen wir da preislich? Könnt ihr mal nachtragen. Also vielleicht wird es da irgendwas geben, ne, mit moderneren Funktionen. Frank sagt auch kein In-Body-Image-Stabilizer, kein IBIS, also kein stabilisierter Sensor. Könnte zum Beispiel alles kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das kommt, aber wahrscheinlich nicht für 400-500 Euro. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn da habe ich ja letztes Mal schon was drüber gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass diese Kamerahersteller und neben Canon ist Nikon eben nun mal noch einer der größten Hersteller. Und auch die müssen auf ihre Preise gucken. Und wenn ihr euch die Statistiken anguckt, wie die Umsätze eingebrochen sind in den letzten Jahren und auch wenn es dann heißt, dass wieder mehr verkauft wurde, dass die Umsätze nicht so stark eingebrochen sind wie im Vorjahr, so sind sie halt immer noch eingebrochen. Und selbst wenn es mal wieder ein bisschen rauf geht, ist das auch noch kein richtiger Hoffnungsschimmer. Die haben tatsächlich echt zu kämpfen. Stehen natürlich jetzt auch Corona und vor allerhand Problemen und irgendwelchen brennenden Fabriken und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Hersteller sagt, hat's
irgendwo gebrannt?
Ja, es gab mal Überschwemmungen, dann gab es Brände, jetzt nicht alles. Ach so, in diesem
Jahr,
aber
nichts Aktuelles, okay.
Nee. In den letzten Jahren. Also die sind da ja auch ein bisschen gebeutelt. Und wenn man dann sagt, wie viele Linien wollen wir eigentlich parallel fahren? Ne? Ich habe das damals bei Canon schon gesagt, es gibt da so im Einsteigerbereich, da kannst du fast immer 50 Euro drauflegen und kriegst einen neuen Body. Da kriegst du einen Tausender, dann, also eine vierstellige, dann noch eine vierstellige, dann kommen die ersten dreistelligen, dann die nächste dreistellige, noch eine dreistellige, dann kommst du irgendwann zu den zweistelligen. Man kann es eigentlich immer so 50, 60 Euro kannst du drauflegen und kommst in die nächste Region rein. Und irgendwie ist das doch auch Quatsch. Also ich kann mir vorstellen, dass da mal irgendjemand sagt, komm, lass uns einen Cut machen, lass uns die Linien aufräumen, lass uns überlegen, wo tatsächlich Marge. Lass uns sagen, wo man Gewinn noch machen kann heutzutage und da, wo eben keiner drin ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Gewinn in so einer 440-Euro-Kamera noch drin ist. Das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht allzu viel ist. Auch wenn man damit natürlich den kleinsten Markt adressiert und das vielleicht über die Masse macht. Aber die Masse scheint ja nicht mehr da zu sein. Ne?
Du würdest ja mit so günstigen Kameras hauptsächlich Leute in dein Universum reinziehen, die dann vielleicht dabei bleiben, upgraden, sich Objektive kaufen, sich dann teurere Kameras kaufen, sich dann bessere Objektive kaufen, irgendwann Festbrennwein und so weiter. Das ist also ein relativ ich sag mal, so ein zumindest weitgehend vorgezeichneter Weg. Das heißt, ja, wer einmal drin ist in diesem Ding, das ist wie der Drucker wahrscheinlich, der mit einer halbvollen Tintenpatrone kommt und dann musst du nach einem Vierteljahr irgendwie das erste Mal so viel Tinte kaufen, damit du den Drucker gleich zweimal hättest kaufen können. Das wird da nicht viel anders sein in dem Bereich. Deshalb denke ich, dass die gerade in den Einsteigermodellen, in den günstigen Einsteigermodellen wirklich nur kleine Margen haben, weil sie darauf bauen, dass das dann halt durch in den nächsten Jahren sich irgendwie amortisiert.
Davon würde ich ausgehen. Das kann schon sein. Ich kann mir aber halt vorstellen, dass der Markt sich geändert hat. Dass du halt, wenn du in der Preisklasse bist, mit deinem Smartphone fotografierst oder sagst, warum kaufe ich da nicht gleich ein Smartphone? Da habe ich ein Telefon und alle Apps mit drin und das reicht mir auch. Weil die meisten werden, sagen wir mal ehrlich, mit dem Kit-Objektiv arbeiten und damit glücklich sein. Und dann war es das. Und mit ganz viel Glück kaufen sich dann noch ein billiges Zoom dazu, so ein Super-Zoom, um dann statt des Kits nur das eine Zoom zu haben. Also das ist zumindest in meinem direkten Bekanntenkreis ist das so. Und dann kaufen die halt, weiß ich nicht, für 200-300 €, wenn es denn hochkommt, dann noch ein Zoom. Da hast du aber immer noch nichts verdient. Und ich glaube, die Zahl derer, die so einen vierstelligen Einsteiger-Body kaufen, der vielleicht auch noch künstlich begrenzt ist und so weiter, was du beim Kauf vielleicht ja noch gar nicht so weißt, wenn du dich damit nicht wirklich beschäftigst. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand für 400 € so einen Einsteiger-Body kauft und sich dann ein super Top-Hightech-Objektiv holt? Lichtstärke 1, 2, super Schärfe und pipapo. Die mag es nun geben, aber ich weiß nicht, wer nachher wirklich irgendwie in die tausende Euro für die Objektive ausgibt, der wird auch vorne dann in den Body investieren. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie das streichen. Mich würde halt mal mehr interessieren, wie die tatsächliche Marschrichtung ist. Ob sie noch Spiegel machen wollen oder ob sie sagen, Spiegel lassen wir jetzt auslaufen, die Linie ist ganz klar spiegellos. Das wäre die große Frage.
Ich sag mal so, wenn du Einsteiger bist, dann ist das mit der Spiegelreflex ja erstmal eine Riesenhürde. Ne? Das gut arbeiten lernen damit mit einer Kamera, wo du nicht siehst, was du kriegst. Und hier, ne, Smartphone, da sieht man immer, was man kriegt. Und ich denke, spiegellos ist die Zukunft. Ich glaube, im Einsteigerbereich sind die Spiegelreflexkameras nicht mehr aktuell.
Das vermute ich halt auch, ne? Und Nikon, finde ich nur, muss sich da sehr warm anziehen, weil wenn sie sagen, sie streichen Spiegelreflex, wir reden im Augenblick erstmal nur von den Einsteigerkameras, aber wer sagt denn, dass dann nicht die dreistelligen und zweistelligen dann auch mal wegfallen?
Ja.
Aber wenn sie das tun sollten oder wollten, dann würde ich ihnen empfehlen, im Bereich Autofokussystem nochmal ordentlich eine Schippe draufzulegen, um mal richtig Gas zu geben. Denn das, was sie im Augenblick in ihren großen, sehr, sehr teuren Z-Bodies drin haben, ist nicht auf der Höhe, was eine Spiegelreflex mit ihrem Autofokussystem leisten kann. Also auch nicht annähernd. Das ist schon okay, was man damit machen kann, aber es ist schon ein anderer Schnack. Also da müssten sie Gas geben, wenn sie das wollen. Aber ich glaube, ich hätte keine Bedenken, wenn man im Einsteigerbereich sagt, komm, wir streichen die günstigen Kameras, wir verdienen da nichts dran. Ich meine, Nikon wird die Zahlen haben. Was sagt ihr dazu?
Dann müssen sie aber eine günstige Einsteiger-Spiegellose haben. Also ja, wenn Ralf hier schreibt, die Z50 kostet um die 870 €, dann ist das noch zu viel.
Warum?
Das ist noch nicht.
Warum?
870 €. Wer gibt denn für eine Einsteigerkamera 870 € aus und hat noch kein Objektiv dabei?
Ja, entweder machst du das oder du lässt es. Aber wenn du an jemanden, der 400 € für eine Einsteigerkamera ausgibt, nichts verdienst und du weißt aus deinen Statistiken, dass da vielleicht nur 1 oder 2% überhaupt mal ein teures Objektiv kaufen, an dem du was verdienst, dann ist das auch kein Kunde. Also jemand, der dir kein Geld gibt, ist ja kein Kunde. Das ist ja erstmal so. Also ich kenne halt die Zahlen nicht. Ich weiß nicht, wie viel da in der Masse tatsächlich übrig bleibt. Das kann ja sein, okay, wir verdienen da vielleicht nur wenige Prozent an so einer Kamera oder an den günstigen Objektiven. Aber es wird millionenfach verkauft und damit holen wir das raus. Aber wenn ich mir so die Umsatzstatistiken der letzten Jahre angucke, dann weiß ich nicht, ob das noch aufgeht, diese Idee.
Tja.
Da würden sie wahrscheinlich mehr verdienen, wenn sie eine App rausbringen.
Möglich,
mit Abo. Genau,
mit Inner Purchase für Schlumpfbären. Apropos Geld sparen, wenn wir schon dabei sind, weniger Geld auszugeben, dann ein Dankeschön an Thomas, der hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass jetzt gerade wieder Affinity zuschlägt. Und zwar ich weiß es gar nicht, in welchem Kontext, aber und ob wie aktuell das ist, aber auf jeden Fall die 90 Tage kostenlosen Testversionen sind da. Also wer Affinity Photo, Designer, Publisher, Was gibt's noch? Das sind, glaube ich, die drei großen
Fragen.
Testen möchte, der kann das tun, und zwar für 3 Monate. Also das normalerweise sind das 30 Tage, da sind es 90 Tage. Das finde ich schon mal ganz cool. Und wer dann da, also Affinity läuft ja so ein bisschen als Adobe-Konkurrenz, und das tun sie, indem sie halt keine Abos verkaufen. Das ist so im Prinzip das Coole dran. Außerdem funktionieren die Sachen sehr gut. Ich mache mittlerweile bis auf Lightroom nichts mehr mit Adobe im Prinzip.
Und ist bei mir auch so, ja.
Zu den günstigen, zu den kostenlosen Langzeittests gibt es eben jetzt auch noch die 50% Rabatt auf alle Apps. Das heißt, im Moment kann man tatsächlich auch noch günstig und zuschlagen.
Ist nicht so, dass sie sonst teuer wären. Also vielleicht macht ihr das einfach nicht mit den 50%, sondern wartet, bis die Aktion vorbei ist und gibt ihnen das tolle Geld, weil ich möchte bitte, dass die ganz viel Geld verdienen und noch lange da bleiben, und wir warten alle noch auf den großen Lightroom-Mitbewerber.
Ja. Diese Geschichte läuft wohl jetzt eben im Zuge von Covid. Haben sie letztes Jahr schon mal gemacht, da hat man auch drüber berichtet. Und Sie schreiben, dass das halt als Unterstützung für die kreative Community ist. Und da sind halt dann doch viele, die jetzt gerade vielleicht nicht mehr richtig Geld verdienen können, weil sie, was weiß ich, nicht vor Ort fotografieren können oder. Da gibt es ja genügend Gründe. Verdienstausfälle haben wir ja alle im Moment.
Ja, auch solche Kisten, deshalb, wenn du das halt sonst wenn du das sonst im Unternehmen hast, die Software, und sitzt jetzt im Homeoffice und brauchst vielleicht noch eine zusätzliche Lizenz auf deinem privaten Gerät, weil du da irgendwie mit arbeiten willst, dann kannst du jetzt halt günstig nochmal eine Lizenz dazu erwerben. Das ist schon in Ordnung. Übrigens wirklich toll, ist natürlich kein 100%iger Satz, also das Foto ist kein 100%iger Satz für Photoshop. Das hängt halt sehr davon ab, was du damit machst. Natürlich kann Photoshop ein paar Dinge, die eben Affinity Photo nicht kann. Aber Affinity Photo kann schon eine ganze Menge. Manches halt ein bisschen anders. Da muss man sich da mal reinlesen. Es gibt sehr, sehr viele Tutorials. Beim Designer ist es genauso. Und beim Publisher ebenfalls. Natürlich.
Also, ne?
Aber für mich reicht das.
Für mich deckt Affinity Photo wirklich alles ab, was ich mit Photoshop jemals gemacht habe. Ja. Jetzt ist natürlich Photoshop von Adobe ist natürlich ein riesen Kaventsmann. Also da hast du ja alle möglichen Funktionen drin, von irgendwelchen Videobearbeitungen und von irgendwelchen, was weiß ich, Formatunterstützungen, Metadatenunterstützung für irgendwelche medizinischen Fotoformate und sonst was. Dieses Daikon und so weiter. Heißt, glaube ich, also da ist alles drin und brauche ich nicht. Was ich in Photoshop immer wieder brauche, sind Layer-Masken, sind solche Geschichten. Und da habe ich bisher eigentlich nichts vermisst. Ich benutze in der letzten Zeit tatsächlich noch viel häufiger den Designer, der so ein bisschen Illustrator den Rang abläuft, weil das Ding ist relativ schlank und hat einfach ein paar Features drin, die völlig krass sind.
Einfach so sagenhaft schnell. Und
vor allem kannst du zwischen den Programmen die Persona wechseln. Das heißt, du kannst im Designer sagen, nee, ich möchte jetzt gerne mal Pixelbearbeitung machen. Und dann hast du plötzlich die Pixelbearbeitungswerkzeuge aus Affinity Photo.
Ja.
Und kannst du da deine Bearbeitung machen. Und dann sagst du, nee, jetzt gehe ich wieder zurück in Designer-Modus. Und also das ist so alles integriert ineinander. Das finde ich absolut allerliebst. Und ist
im Publisher ja auch so, wenn du dann da eine Designer-Grafik reinziehst oder eine Fotografik reinziehst, dann kannst du halt auf den Knopf drücken und kannst sie dann quasi bearbeiten und verlässt den Publisher eigentlich gar nicht, sondern bearbeitest das da auf der Seite. Ist ja auch die Frage, der Frank fragt, was ich nicht verstehe, wenn man doch eh das Adobe-Abo hat, was wir beide ja haben, warum dann noch Affinity? Ja, eben darum, weil es da noch mehr ist als Photoshop, weil es da eben noch den Designer und den Publisher gibt, mit dem man irgendwelche Layouts machen will oder Vektorgrafiken machen will. Und dann ist es halt schön, wenn du ein Softwarepaket hast, was aus einer Hand kommt und einfach seamless miteinander zusammenarbeitet. Es ist zudem rasend schnell, ne, es beansprucht wenig Ressourcen, es läuft einfach unglaublich schnell. Das sind einfach sehr, sehr große Vorteile. Und ja, vektorisieren geht nicht mit Affinity, das kann sein, habe ich noch nicht gesucht. Es gibt immer Funktionen, die es noch nicht gibt. Es gibt auch im Photoshop irgendwelche Funktionalitäten, um irgendeinen Farblook über Bilder drüber zu legen und sich den Farblook aus einem anderen Bild zu klauen quasi und drüber zu legen. Ich glaube, das geht mit Affinity so auch nicht. Es sind immer ein paar Spezialfunktionen, die nicht da sind. Aber ich kann nur sagen, 90 Tage Probe, hallo. Die Software auf dem Mac einfach runterladen, Drag and Drop und fertig. Unter Windows habe ich es noch nicht installiert, läuft aber genauso. Auf dem iPad gibt es das Ganze auch. Also schaut es euch an, probiert es einfach.
Jo.
Tolles Ding. Auch ein tolles Ding, Photomechanic. Photomechanic habe ich seinerzeit kennengelernt, als ich sehr frustriert war von Lightroom. Es gab eine Phase, wo Lightroom extrem träge war, wenn es um das Aussortieren von Bildern ging. Da war halt das Problem, du kommst irgendwie von einer Feier nach Hause, ne, Hochzeit, Reportage, irgendwas, kommst dann mit 1000, 2000 Fotos nach Hause, willst sie schnell importieren und dann einfach schnell durchblättern, aussortieren. So, wo wurde gezwinkert? Weg. Wo ist Verwacklungsunschärfe? Weg. Wo ist einfach die Kamera ausgelöst, weil ich Finger draufgehalten habe, als sie gerade auf dem Boden gezeigt hat? Zack, weg. Da willst du einfach raussortieren. Das geht bei Lightroom eben sehr schnell. Wenn du die Umschalttaste, diese Sperrtaste, wie heißt die, Caps Lock, wenn du die gedrückt hast, dann kannst du mit PUX, Pick für Pick, U für unsicher und X für Reject, für aussortieren, kannst du sehr schnell durch die Bilder durchgehen. Und da gab es eben eine Zeit bei Lightroom, wo das eben nicht schnell ging. Das ging einfach nicht. Und da bin ich dann auf Photomechanic gestoßen, was viele Fotografen nutzen. Photomechanic ist ein eigenständiges Verwaltungstool, wenn man so möchte, wo man auch Bilder einlesen kann, beziehungsweise wo man seine Bilder eben von der Speicherkarte in ein Verzeichnis kopiert und Photomechanic greift auf dieses Verzeichnis zu und kann diese RAW-Daten blitzschnell anzeigen, weil es verwendet das eingebettete JPEG-File. Das dann wäre dann ganz gut, wenn man dann an der Kamera das einstellen kann und auch eingestellt hat, dass man das in einer guten Qualität eingebettet haben möchte. Das hilft dann beim Aussortieren. Und dann hat man quasi also nahezu instantan diese Bilder gesehen. Natürlich eben das eingebettete JPEG, das heißt, das Profil, was man an der Kamera eingestellt hat, hat man dann gesehen. Wenn man also abends irgendwie plötzlich auf Schwarz-Weiß umgeschaltet hat, dann hat man eben auch schwarz-weiße Vorschaubilder gesehen, was durchaus auch ein Vorteil war. Und dann konnte man da rasend schnell durchgehen und sortieren und konnte dann da Bewertungsmarken setzen und ähnliches, was dann in diese Sidecar-Files geschrieben wurde, diese XMP-Dateien, die kompatibel zu Lightroom sind. Und wenn man dann in Lightroom importiert hat, hatte man seine Bewertung fertig. Daher kenne ich das. Viele benutzen das also tatsächlich als vorgeschalteten Schritt vor dem Import nach Lightroom. Und ein großes Manko bei Photomechanic ist eben immer gewesen, dass es keine Datenbank hatte. Deswegen haben viele gesagt, das kann ich nicht auf Dauer benutzen, sondern nur als Tool vor Lightroom, weil ich will meine Bilder ja dauerhaft archivieren und ich will mehrere Shootings wiederfinden. Und ich habe meine Bilder ja nicht alle hier lokal auf der Festplatte, sondern ich habe das ja auf diversen Festplatten und im Netzwerk gespeichert und so weiter. Und das ging mit Photomechanic so ohne weiteres nicht, dass man dann übergreifend suchen konnte. Und das haben sie jetzt gelöst, indem sie Photomechanic Plus gebaut haben. Das ist also eine eigene Photomechanic-Version, wo eine Datenbank verwendet wird, in die dann eben die Bilder importiert werden. Also wie bei Lightroom werden nicht die Bilder in die Datenbank importiert, sondern die Metadaten und eben ein Verweis, wo die Datei liegt. Und das bringt jetzt einige Vorteile mit sich, die Photomechanic so erstmal nicht konnte oder nicht so bequem konnte. Man kann nämlich jetzt suchen, also eine Suche anlegen. Man kann das Suchergebnis noch runterfiltern anhand von EXIF-Daten, von Metadaten. Man kann sich Kollektionen anlegen, um Bilder zusammenzustellen. Man kann Suchen abspeichern, also quasi diese intelligenten Suchen machen, die sich automatisch füllen, abhängig von den Metadaten. Also stell dir vor, du machst halt eine abgespeicherte Suche, zeige mir alle Fotos mit Brennweite 400 oder höher und dann hast du halt einen Ordner, wo du sofort deine Telebilder siehst und ähnliches. Du kannst über mehrere Laufwerke hinweg suchen und sogar über mehrere Kataloge hinweg. Das ist sogar etwas, was Lightroom nicht kann. Also offenbar haben sie da einen Weg gefunden, über mehrere Kataloge zu suchen. Katalog verstehe ich jetzt als Datenbank. Vielleicht greifen sie dann auf verschiedene Datenbanken zu, die man hinterlegen kann und machen jeweils einen Suchindex, den sie dann zusammentragen. Könnte sein, habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Es ist aber eben kein RAW-Editor, sondern es ist ein reines Verwaltungstool. Das darf man jetzt nicht vergessen. Ja? Es geht darum, wenn die davon editieren schreiben auf der Webseite, dann meinen sie eben den EXIF-Dateneditoren, Stichwörter, also die Keywords, wonach man das
wiederfinden will. Also keine Bildbearbeitung.
Keine Bildbearbeitung. Du kannst ein Wasserzeichen hinterlegen, das geht. Ja. Aber keine Farben entwickeln, keinen Farblook drauflegen. Ich glaube, zuschneiden geht auch nicht. Also es ist ein reines Verwaltungstool, ein Asset Management. Was ich auf der Webseite nicht gefunden habe, ist, ob man die Datenbank auch auf einem Netzwerklaufwerk liegen haben kann. Also ich habe ja zum Beispiel hier NAS laufen, Synology NAS oder von QNAP gibt es auch sowas, was sehr bekannt ist. Das ist ein echtes Netzwerklaufwerk, kann ich die Datenbank dahinlegen? Das geht mit Lightroom nämlich zum Beispiel nicht. Und ich vermute, das wird hier auch nicht gehen, denn ich vermute mal ganz stark, dass auch hier bei Photomechanic Plus auf eine SQLite-Datenbank setzen dürfte. Weil die
meinst du, das ist Single-User?
Ich vermute es.
Schade eigentlich.
Ich weiß es nicht.
Das wäre das. Stell dir vor, du hast hier 5 Leute, die irgendwie in einer Firma sitzen und die alle was in dieser Datenbank tun müssen, suchen müssen, finden müssen und so weiter. Also
das ist das Zweite, was ich nicht gefunden habe. Genau, das ist das Zweite, was ich nicht gefunden habe, können mehrere User gleichzeitig zugreifen. Das würde natürlich, es wäre dann schön, wenn die Datenbank auch auf dem Netzwerklaufwerk liegen könnte, damit da mehrere User zugreifen könnten. Man kann sowas auch so programmieren, dass es auf einer lokalen Platte liegen muss. Und dann muss der Rechner eben im Netzwerk verfügbar sein und dann mehrere User. Das ist auch möglich. Ich vermute aber mal beides nein, denn sonst würde man das an die große Glocke hängen. Und das ist das, was ich bei ganz, ganz, ganz vielen Apps dieser Art vermisse. Auch bei Lightroom, echte Netzwerkfähigkeit. Also gleichzeitiger Zugriff von mehreren Usern mit entsprechender Datensatzsperre, dass nicht zwei Leute am selben Bild rumdoktern und solche Späße.
Aber ja, das kannst du wahrscheinlich über Dateisystem halt nicht machen. Ne?
Du brauchst eine netzwerkfähige Datenbank dafür. Und wenn du das vernünftig machen willst, brauchst du halt einen Datenbank-Server. Und da fängt es dann schon aufwendig mit der Installation an. Und schwieriges Thema, scheint es aber nicht zu geben hier. Interessant, was ich auch nicht finden konnte, ist, wie man damit einen RAW-Editor verwendet. Also du wirst mit Sicherheit die Bilder in einem externen Editor öffnen können.
Wie integriert sich das mit Lightroom?
Und mit Lightroom oder mit Affinity oder mit Photoshop oder nenne irgendwelche. Es gibt
Beispiel. Also, und wenn sich es integrieren soll, dann muss ich es bei Lightroom muss ich es dann in irgendeiner Form halt auch mit der Lightroom-Datenbank integrieren. Ansonsten ist das.
Ja, die Lightroom-Datenbank bräuchtest du ja nicht, weil du stattdessen Photomechanic hättest. Aber stell dir vor,
du kannst in Lightroom keine Einzelbilder öffnen. Das geht ja so nicht. Du musst immer erst importieren in Lightroom. Du kannst nicht sagen, öffne dieses Bild in Lightroom.
Nee, mit Lightroom kannst du das nicht. Das wird nicht funktionieren. Nee. Also wenn dann halt Photoshop oder ähnliches, ne? Dass du halt eine Datei öffnest. Und da ist dann natürlich schon wieder die Frage, wenn du das dann tust und einen RAW-Editor verwendest, wie kannst du denn dann eine Bearbeitung auf mehrere Bilder übertragen zum Beispiel? Also ist das überhaupt gelöst? Beschäftigen sich damit überhaupt? Gibt es da irgendwie eine Best Practice oder irgendwas? Gibt ja durchaus RAW-Editoren, die eben auch nur ein Bild bearbeiten oder eben auf einer Verzeichnisstruktur arbeiten können? Gibt es da irgendwas? Solltest du da draußen jetzt sagen, ich benutze das und das funktioniert und zwar wie folgt, dann wäre es schön, wenn du uns das mal sagst. Vielleicht einfach einen kurzen Audiokommentar, kurze Minute, einfach ins Mikrofon sprechen, sagen, das geht und zwar so und so oder hier ist der Link oder eine E-Mail an info@happyshooting.de, wo ich mal nachlesen kann, wie das funktioniert. Weil das sind so die Sachen, die dann interessant sind, denn Photomechanic Plus liegt mit $230 nicht gerade auf der günstigen Seite. Die Version ohne Datenbank, das Photomechanic, liegt bei $140. Es ist ein Einmalkauf, es ist kein Abo und Updates sind günstiger. Also wer jetzt schon das Photomechanic hat, kommt günstiger ans Plus. Aber $230, das ist ein selbstbewusster Preis, wenn ich damit mal das Fotografen-Abo von Lightroom dagegen halte, wo wir irgendwie bei, wie viel sind es, 12 Euro im Monat oder sowas liegen?
Ja, 140 so rum im Jahr ungefähr, ja.
Also da hast du 2 Jahre Adobe quasi raus. Also das ist schon, du hast einen RAW-Editor noch dabei und ein Druckmodul und so.
Also ich sag mal so, wenn du relativ, also das eine Ding, was bei Photomechanic halt immer noch raussticht, ist diese rattenschnelle Geschwindigkeit. Das Ding ist ja schneller als alles andere. Ja. Also wenn es darum geht, durch viele Bilder schnell zu blättern und so, da macht ihm keiner was vor. Und wer das braucht, wer regelmäßig, was weiß ich hier, 3000 Sportbilder durchgehen muss oder sonst was.
Zum Beispiel.
Da ist Photomechanic super, ist klasse, ist perfekt, aber für so die Hobbyisten da draußen, weiß ich nicht. Bei dem Preis?
Schreib gerne mal Feedback. info@happyshooting.de, Folge 696, Kommentarfunktion ist am Donnerstag offen. Also ab Donnerstag offen.
Na gut.
Schön. Mensch. Dann haben wir das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt. Und das solltet ihr. Wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr diesem Internet da draußen was zurückgeben wollt, wenn ihr andere Dinge der Welt da draußen geben wollt, weil ihr besonders tolle Sachen baut, bastelt oder machen könnt. Also, ich meine, gute Handwerker sind tatsächlich wirklich, wirklich scheiße schwer zu finden. Ich halte es für nahezu unmöglich, einen guten Handwerker oder eine gute Handwerkerin da draußen zu finden, weil es, abgesehen von sehr ausgebuchten HandwerkerInnen, auch sehr viel schlechte HandwerkerInnen gibt. Und die guten HandwerkerInnen unter euch, die wissen das sehr genau. Denn man kennt in der Regel so den Markt um sich herum und weiß genau, ich glänze aber, weil ich kann XY besonders gut. Also die Wand, die ich verputzt habe, die sieht auch in 100 Jahren noch gut aus. Und wenn mich damals King Louis schon gehabt hätte, ne, in seinem Wald, in seinem Urwald, dann hätte ich ihm aber seine Bäume verputzt. Da hätte er aber geguckt, du, da hätte er aber Bäume gehabt, da wären aber die Römer noch, die hätten die direkt so hingestellt, die Säulen vor ihre Hütten. Kein Problem. Und wenn du sowas kannst, dann wird aber sehr häufig, zumindest ist das so meine Erfahrung aus dem direkteren Umfeld, das Problem sein, dass du verdammt gut Wände putzen kannst, dass du verdammt gut Tische und Stühle und Möbel bauen kannst oder Klamotten nähen kannst und zwar wie eine Weltmeisterin und wie ein Weltmeister. Aber dass diese Sache mit diesem Internet, das ist alles so, das ist so ein Tünnef-Kram, da komme ich nicht drauf klar. Die Leute sollen ins Telefonbuch gucken und außer
stehen. Moderne Schnickschnack.
Und außerdem steht meine Telefonnummer auf dem Auto. Die sollen sich gefälligst bei mir melden, weil ich bin gut. Ja. Und jetzt kommt das Problem. Ich wüsste gerne, dass du gut bist. Deswegen wäre mein Tipp, versuch doch mal eine Webseite zu machen. Und trau dich mal, geh mal auf happyshooting.de/Jimdo. Auch wenn du sagst, nee, hier komm, Webseite, geh weg. Ich verspreche dir, du schaffst es, wenn du auf happyshooting.de/Jimdo gehst, eine Webseite für dich zu bauen, die auch noch gut aussieht. Versprochen. Da kannst du mich kostenlos starten. Das ist dann Jimdo, dann nimmst du den Dolphin, den freundlichen Delfin, beantwortest da ein paar Fragen. Das ist nicht wirklich wahnsinnig wichtig, was du da beantwortest. Es ist einfach nur, die bauen so eine Demo-Seite für dich auf mit so ein paar Beispielseiten, mit Beispieltexten, mit Beispielbildern, mit Beispielfarben. Wie sowas hinterher fertig aussehen könnte, so ein Minimal-Webseiten-Konzept für dich. Und damit da irgendwas Sinnvolles drin steht, wo du dich wenigstens ein bisschen drin wiederfindest, und das dauert dann 3 Minuten oder so, beantwortest du halt einfach ein paar Fragen. Und vielleicht hast du zum Beispiel einen Instagram-Account, wo du deine Werke, wo du gute Beispielwerke eben von dir zeigst. Den besten Kamin, den du bisher gebaut hast, oder eine ganze Serie von Wandmosaiken oder Fresken, weil du da spezialisiert drauf bist. Dann kannst du den da direkt angeben und dann werden statt irgendwelcher Dummy-Standard-Stock-Fotos eben deine Bilder verwendet für deine Webseite, was du auch willst. Ja, und dann schaust du mal, dann sagst du, oh, gar nicht so schlecht, aber meine Farben sind das gar nicht so richtig. Und dann hast du vielleicht schon ein Logo. Vielleicht hat dir mal jemand ein Logo gebaut oder vielleicht auch nicht, aber du sagst, also Pink ist jetzt gerade nicht so meine Farbe, ne? Ich mag lieber so ein Türkis. Dann gehst du halt in die Farbeinstellung und das ist wirklich, also wenn du eine Rechnung am Computer schreiben kannst, dann kannst du auch bei Jimdo die Webseite dann anpassen. Da klickst du einfach eine andere Farbe aus, der baut dir ein Farbschema da draus und dann bist du auch schon fertig. Bisschen Überschrift anpassen, Texte ausfüllen und dann zeig deine Werke. Zeig die. Ja, mach das mal. Vielleicht fragst auch mal eine Bekannte oder einen Bekannten, ob mal ein kurzes Video von dir gemacht werden könnte. Oder du nimmst dein Smartphone einfach mal mit, fragst mal deinen Kunden oder deine Kundin, ob du mal von dem Werk, was da ist, auch während der Entstehung, ob du da mal ein paar Videos von machen kannst. Und dann machst du dir noch einen YouTube-Account, stellst da rein und dann kannst du die Videos auch verlinken auf deiner Webseite. Damit Leute wie ich endlich mal eine Chance haben, eine gute Handwerkerin oder einen guten Handwerker da draußen zu finden. Und ich bin jetzt so oft auf die Fresse gefallen, ohne Scheiß. Ich suche gutes Handwerk und ich bin auch bereit, dafür Geld zu bezahlen. Aber ich möchte dann umgehauen werden von guter Arbeit und von Leidenschaft. Und ich möchte, dass du eine Webseite hast, die das ausstrahlt. Bitte, mach das. Wenn du Handwerk kannst oder vielleicht sogar ausbildest und Auszubildende suchst, mach bitte eine Webseite. happyshooting.de/Jimdo ist der Start. Kostenlos ist der Start. Die Seite bleibt auch kostenlos. Du solltest dann aber, wenn dir das gefällt, ein bisschen Geld reinwerfen, damit du deine Domain sichern kannst. Das ist das, was oben in den Browser reingegeben wird. Da sollte dann eben nicht Jimdo-Site irgendwas stehen. Und du solltest auch nicht eine E-Mail-Adresse haben, die auf telekom.de irgendwas endet, sondern du solltest eine Domain klicken, die dir entspricht, die deinem Handwerk oder deinem Namen entspricht, wie bei den gelben Seiten früher. Du magst dich noch erinnern, damit man dich auch finden kann. Das ist so wichtig. Und wenn du da Geld reinwirfst, dann denk an unseren Gutscheincode Belichtigung. Das ist ein bisschen komisches Wort, aber das ist fachlich korrekt. Belichtigung mit zwei I's, nicht versprochen, für 20% auf die kostenpflichtigen Pakete. Und wenn du eine geile Seite gebaut hast, schick sie an info@happyshooting.de, also nicht die ganze Seite, den Link dorthin. Dann stellen genau. wir die hier gerne mal vor. Ich bin gespannt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Bauen deiner Webseite. Und wenn du Handwerker bist, melde dich einfach mal.
Alles klar. Ja, dann machen wir weiter mit einem Stück Software. Das hat uns der Holger geschickt. Also nicht die Software, sondern den Link dahin. Und das Ding heißt ScanThing und ist eine Apple iOS-Applikation.
Das ist ein Hammerteil, ja.
Ist es? Ja. Ich hab's mir vorhin mal geholt. Das ist irgendwie.
Das ist sagenhaft, das Ding.
Ist kostenpflichtig. Also erstmal nicht. Du kannst es natürlich, wie heute, viele Sachen gratis runterladen und ein bisschen rumtesten. Aber
ja,
wenn du es dann richtig verwenden willst, dann musst du quasi da Geld reintun. Erzähl doch mal, was das Ding tut.
Ist eine Foto-App. Also man macht Bilder damit. Aber der Witz ist da drin, dass, wenn man Objekte fotografiert, also die Kamera zum Beispiel hier auf die Kamera hält oder auf eine Tasse oder auf irgendetwas, was auf dem Tisch steht, dann tippt man an, was man fotografieren will. Dann wird das fotografiert und das angetippte Objekt wird automatisch freigestellt vor transparentem Hintergrund, sodass man das Bild, wenn man sich das dann auf den Rechner schickt, in ein beliebiges Dokument einbauen kann, auf eine Webseite zum Beispiel bauen kann und es eben transparent freigestellt ist. Und das ist also bei vielen Dingen schon ein bisschen Zauberei. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Manchmal klappt es nicht hundertprozentig, wenn der Kontrast an bestimmten Ecken von dem Motiv zum Hintergrund nicht deutlich genug ist, dann hat es ein bisschen Schwierigkeiten. Ansonsten gehe ich davon aus, dass da auch die tiefe Informationen verwendet werden und ähnliches.
Und, naja, das macht halt, es macht halt ein bisschen mehr. Also
es macht ein bisschen mehr. Es
stellt also, Dinge frei, wobei
ich habe so eine Zitronenscheibe so eine Orangenscheibe fotografiert, die auf dem Adventskranz gelegen hat. Die lag in dem grünen Zeug drinne. Und da habe ich einfach nur draufgehalten, habe die Scheibe angetippt, dann hat es kurz gerödelt und dann habe ich eine perfekt freigestellte Orangenscheibe gehabt. Ohne grünes Astwerk da drumherum.
Das ist also, Wahnsinn. Also das ist das eine mit den Objekten und ja, es ist nicht perfekt. Ich habe es hier gerade auch mal getestet tatsächlich, deshalb gucke ich auch hier nicht in die Kamera. Aber es ist für viele Sachen mal schnell irgendwie was fotografieren, eine Person oder einen Gegenstand fotografieren vor einem, ich sag mal, nicht komplett wilden Hintergrund geht das ganz gut.
Ja.
Und dann hat man das eben freigestellt, wahrscheinlich als PNG oder so kann man sich das dann rauslassen. Das Ding macht aber auch noch andere Sachen. Es scannt dir zum Beispiel Text von Dokumenten und zwar nicht nur. Also so wie ich das jetzt sehe, nicht nur einfach so, was wo dann halt hinten ein Bild rauskommt von der Seite, das wird gerade gezogen, das machen heute viele, aber es macht dann auch gleich noch OCR, ne? Wenn du deine Sprache richtig eingestellt hast, dann könnt ihr das auch noch irgendwie gleich den Text erkennen. Ich vermute, dass es dann auch ein PDF rauswirft, wo dann der Text mit drin ist, oder?
Habe ich beim Dokument noch nicht ausprobiert, würde ich auch vermuten. Du kannst aber auch in einen Text-Scan-Modus reingehen, wo dann tatsächlich, wenn du ein Schild, ein Straßenschild hast oder so etwas, dann nur der Text rausgezogen wird. Und dann hast du nur den Text in der Zwischenablage, ohne da groß ein Foto von machen zu wollen.
Ja.
Ist wirklich
und das Ganze süß. Kostet, wenn man es dann irgendwie freischalten will für beliebig viele Aufnahmen, kostet, glaube ich, 7€.
Ja, 6,99 habe ich direkt geklickt.
Ja.
Habe irgendwie eine Handvoll Demo-Fotos gemacht, war völlig geplättet, habe einen Riesenspaß gehabt und habe direkt geklickt.
Tja.
Sehr schön.
Nicht schlecht. Also, scanthing.app.
ScanThing.
Oder?
Danke, Holger. Toller Tipp.
Gibt's das? Und ist das nicht auf Android oder so? Nee, ist es nicht.
Nee, soweit ich das sehen konnte, nur
aber für falls iOS. Falls es da ein Äquivalent dazu geben sollte, dann schreibt uns bitte gerne in die Kommentare. 696 ist das hier. Und jetzt kommen wir zum Thema Katzen. Was zum Teufel, warum steht hier Katzenfotografie,
ja,
beziehungsweise Remote-Katzenfotografie bei uns im Dokument? Was ist los, Boris? Erklär es uns. Ja,
asynchrone Remote-Katzenfotografie. Dazu schalte ich hier mal um. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die sich zugetragen hat in der Corona-Zeit. Ich kann mich
hier und wir müssen dazu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo im Video eine Präsentation eingeblendet ist von Boris.
Genau, ich zeige euch ein paar Beispielbilder, was du da tust. Genau, ich werde euch beschreiben, was ich getan habe, aber im Video kann man es natürlich dann nachverfolgen. Es begab sich halt, dass ich in der Vorweihnachtszeit, relativ knapp in der Vorweihnachtszeit, angefragt wurde per E-Mail von einer Bekannten, die ich eben vom Reitstall her kenne, ob ich nicht Lust hätte, zwischen den Feiertagen ein paar Fotos von einer Katze zu machen bei ihr zu Hause, weil nämlich ihre Schwester aus den USA mit ihrer Katze über die Feiertage zu Besuch käme. Und man sieht sich sowieso sehr, sehr selten. Und die Katze ist halt eine sehr süße Katze und da hängt man ja auch dran. Und sie wollte der Schwester eben ein paar gute Katzenbilder schenken. Finde ich soweit erstmal eine super Idee. Und normalerweise hätte ich das auch direkt gemacht. Aber nun hatten wir Corona. Und in Corona habe ich jetzt sowieso quasi alle Aufträge abgesagt, die irgendwo indoors stattfinden. Und wenn jetzt auch noch Besuch aus den USA dazu kommt und eine Katze noch mit dabei ist und eine fremde Familie und dann noch zwei fremde Familien, ich sage, nee, das kann ich also weder mit meinem noch mit euren Gewissen vereinbaren, denn wenn ich euch was mitschleppen sollte, von dem ich noch nicht gemerkt habe, dass ich es habe, weil so viel Zeit war bis dahin nicht, dass ich jetzt noch zwei Wochen hätte warten können, ob ich irgendwas ausbrüte, ich sage, da würde ich ja mein Leben nicht mehr froh werden. Und ich sage, wenn sie irgendwas aus den USA mitbringt oder ihr schon irgendwas habt, dann werdet ihr nicht mehr froh damit werden, wenn ich dann am Tropf hänge oder am Schlauch. Das wollen wir alle nicht. Ja, dann waren wir beide ein bisschen traurig. Aber ich habe gesagt, du, ich sag, im Grunde genommen kannst du das vielleicht sogar selber, wenn du dich auf ein Experiment einlässt. Und das hat sie. Und da habe ich ihr gesagt, mach doch einfach mal ein paar Bilder mit dem, was dir so zur Verfügung steht. Also wir hatten dann per E-Mail uns ausgetauscht und sie sagt, naja, sie hat natürlich ein iPad da, sie hat ein Moto X, glaube ich, also ein Smartphone. Und sie hat noch eine alte Canon, so eine Powershot. Und da habe ich gesagt, prima, dann leg doch mal los und mach mal ein paar Fotos. Mach mal so ein Beispielbild, such dir mal irgendwie ein Plüschtier oder irgendetwas. Geh mal zum Fenster, wo du ein bisschen Fensterlicht hast, vielleicht in den Raum rein oder an eine neutrale Wand. Schau mal, was du irgendwie hinkriegen kannst. Schick mir mal ein paar Beispiele, damit ich mal die Bildqualität beurteilen kann, die aus der Hardware rauskommt, die dir zur Verfügung steht. Und dann sehen wir weiter. Und das hat sie gemacht. Und ich zeige hier gerade im Video drei Bilder. Die sind mit drei Kameras entstanden. Mit dem genannten eben einem Smartphone, mit einem iPad und mit der Powershot. Und das sind tatsächlich, ich habe sie mir natürlich dann in groß angeguckt, da sind JPEG-Dateien bei rausgekommen, das sind schon qualitative Unterschiede und man muss schon sagen, das, was die Smartphones da heutzutage machen, das ist schon gar nicht schlecht. Und da habe ich gesagt, weißt du was, wenn es denn so weit kommt, dann nimm dein Smartphone, nimm das Moto, das hat am Ende des Tages die ausgewogenste Belichtung, die beste Detailschärfe, damit werden wir irgendwie klarkommen, damit kriegen wir was hin. Und da habe ich mir diese Bilder genommen. Und ich zeige jetzt kurz, was ich aus einem Bild mal gemacht habe. Einfach so eine ganz kleine Quick and Dirty Bearbeitung. Ganz links im Bild ist das Original aus dem Smartphone zu sehen. Das ist halt ja neutral belichtet, relativ hell insgesamt. Wir sehen ein Plüschtier, so eine Plüschkatze, die auf einer Holzfensterbank sitzt. Links das Fenster sehen wir nicht, aber wir ahnen es, weil von links das Licht kommt. Und wir haben eine weiße Wand im Hintergrund oder eine grau-blaue Wand im Hintergrund. Ja, erstmal nichts Besonderes. Und ich bin dann halt dahergegangen, habe die Wand ein bisschen dunkler gemacht, die Fensterbank ein bisschen ins Warme gezogen und ein bisschen dunkler gemacht. Hab den Teddy ein bisschen wärmer gemacht, da diese Plüschkatze ein bisschen wärmer gemacht. Also so ein bisschen ganz quick and dirty drüber bearbeitet. Ich habe da nichts perspektivisch angepasst und nichts, es war ja noch kein Auftrag. Und habe dann aber auch eine Variante von diesem Bild gemacht. Ist ein Hochformatbild mit sehr viel Platz ringsherum, also mit sehr viel Fensterbank im Vordergrund und sehr viel Wand im Hintergrund und eine relativ kleine Katze in der Mitte. Ich habe dann halt einen Zuschnitt gemacht, weil die Auflösung doch schon recht ordentlich war. Habe dann aber eben auch eine Variante gemacht, wo ich gesagt habe, ey, wenn wir schon so viel Platz haben, könnte man den Platz auch für einen schönen Spruch nutzen. Und habe da eben noch ein bisschen so ein bisschen Text reingesetzt, so ein bisschen Kalligrafie-Zeug. Typografie eigentlich mehr. Und habe ihr das mal so geschickt als Demo. Und da war sie sehr angetan davon und hat gesagt, okay, ja, cool, gefällt mir gut, auch so die Bearbeitung, die so ein bisschen ins Wärmere geht, da sollten wir was machen. Und damit war der Auftrag tatsächlich da. Und was wir dann haben, ist, wir haben uns dann zusammengesetzt per Videotalk. Ich habe dann hier dieses OBS Ninja, ist das, glaube ich, heißt es, wo du diese Räume machen kannst. Da hat der Chris übrigens eine Videoserie, vielleicht kann man die mal verlinken. Da habe ich einen Raum aufgemacht, habe ihr den Link geschickt, den hat sie aufgerufen auf ihrem Notebook und ich eben hier auch. Und dann hatten wir einen sehr entspannten Videotalk. Und in diesem Videotalk habe ich ihr dann erzählt, wie ich das angehen würde, wo ich die Kamera platzieren würde, auf was für Licht ich achten würde. Sie konnte dann mit dem Notebook ja mal ein bisschen durch die Räume durchlaufen und dann eben mal schauen. Ich sage, guck mal, wenn du dich hier hinstellst, schau mal, was du jetzt siehst vom Bild her, so und so. Und dann vielleicht den Hintergrund noch aufräumen. Also wir haben so ein paar Ideen einfach, quasi ein Location Scout Remote gemacht. Sie hat mir dann erzählt, was sie zur Verfügung hat, dass sie da noch einen Baustrahler stehen hat. Und habe ich erklärt, wie sie damit vielleicht Licht machen kann, indem sie über die Wand arbeitet oder über die Decke arbeitet und ähnliches. Was sie damit mal ausprobieren kann. Und was sie mir dabei eben gezeigt hat bei diesem Videotalk war, dass da, wo diese Beispielbilder entstanden sind, das gibt's nicht mehr, weil sie nämlich den Umzug dann wohl noch etwas vorgezogen haben. Das heißt, sie war gar nicht mehr in dieser Wohnung oder in diesem Haus, sondern in einem neuen Haus, wo es ganz andere Lichtoptionen gab. Aber das hatten wir zum Glück in diesem Videotalk. Aber es war für sie natürlich dann eine zusätzliche Herausforderung. Und dann habe ich gesagt, ja, super. Dann ziehen wir das doch einfach mal so durch. Ja, die Zeit verging. Die Gästin kam mit Katze und über die Feiertage wurden dann Bilder gemacht. Und diese Bilder zeige ich jetzt auch gerade im Videostream, 4 Stück davon, die wir dann ausgesucht haben für die weitere Bearbeitung. Ja, und da ist halt die Katze zu sehen vor verschiedenen Hintergründen. Einmal am Fenster, einmal eben auf einem Sessel. Das war zum Beispiel so ein Sessel, den wir über das Location Scout gefunden haben. Das Fenster hatten wir über den Location Scout gefunden. Und die anderen, das sind quasi ziemlich 1:1 Ideen, Konzepte, die ich ihr vorgeschlagen hatte, die sie dann eben umgesetzt hat. Fand ich super. In diesem Fall kam sogar noch hinzu, dass dann auch noch ein neues Smartphone ins Spiel kam, nämlich ein iPhone, ein neueres iPhone, womit das dann gemacht wurde. Ich nehme an, dass es zu Weihnachten ein iPhone gab. Also damit waren die ganzen Demo-Bilder und meine Übungen waren dann zwar hinfällig, weil die Qualität der Bilder, die gekommen sind, dann nochmal eine andere waren, aber eben zum Glück sogar eine bessere. Also insofern alles cool. Ja, dann hat sie mir diese Bilder quasi geschickt, oder es waren noch mehr Bilder, aber ich hatte dann welche ausgesucht. Haben wir dann gemeinsam gemacht. Und haben gesagt, komm, die können wir doch mal bearbeiten. Das wäre doch eine schöne Sache. Und ich konzentriere mich jetzt mal auf diese zwei Bilder, die ich jetzt gerade zeige. Das sind zwei Hochformatbilder mit der Katze im Vordergrund und eben einem Hintergrund. In einem Fall eben ein Schrank an der Seite und ein Sessel mit einer Lampe im Hintergrund. Die Katze liegt auf dem Boden. Und das andere ist eben, da sitzt sie auf dem Fensterbrett und im Hintergrund ist so ein, ja, nicht besonders schönes Regal zu sehen. Und diese Aufnahmen gibt es auch mit einem automatischen unscharfen Hintergrund. Was ich jetzt mal einblende, das ist das, was das Smartphone automatisch gemacht hat mit dem Porträtmodus. Auch diese Bilder habe ich bekommen und das gefiel ihr eben sehr gut mit dieser Unschärfe, weil man dann eben dieses sich erhängende Schaf an dem Regal nicht sieht, was im Hintergrund zu sehen ist. So ihre Worte.
Super.
Das Problem mit dieser automatischen Freistellung von dem Smartphone ist jetzt aber, da zoome ich jetzt mal ran, dass die Freistellung nicht besonders geglückt ist, wenn du ein sehr, ja, sehr feine Details hast. In diesem Fall das Katzenfell und eben die Tasthaare. Wenn man nämlich sich mal die Stellen anguckt, wo die Tastenhaare über den Körper hinausgehen, werden die dort einfach mit unscharf gerechnet. Und auch oben am Katzenkopf sind keine feinen Haare mehr zu erkennen, sondern es ist alles so eine glatt gebügelte Pampe, mehr oder weniger. Fand ich nicht besonders schön. Deswegen habe ich eben gesagt, ich nehme die Bilder ohne den Porträtmodus, also die reinen scharfen Bilder mit kompletter Schärfentiefe und stelle sie selber frei. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dann habe ich diese Bilder also bearbeitet. Da schauen wir mal, was draus geworden ist. Das sind jetzt meine Bearbeitungen. Bei einem Bild ein ganz kleiner Zuschnitt. Ansonsten habe ich eigentlich mehr oder weniger Retusche gemacht und habe eben so ein bisschen die Lichtstimmung angepasst, das Ganze ein bisschen wärmer gemacht, ein bisschen festlicher gemacht, ein bisschen goldiger gemacht, das Ganze, dass es so ein bisschen zu Weihnachten passt, bis auf das Bild ganz links, das habe ich etwas neutraler gehalten, weil das auch so gewünscht war. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Bilder im Einzelnen anschauen. Hier ist ein Beispielbild, das Bild von der Katze am Fenster. Da sieht man, da habe ich relativ viel gemacht. Im Hintergrund sieht man, dass ich also den ganzen Innenraum warm gemacht habe, weil da war ja ein Weihnachtsbaum beleuchtet, der war an. Und wenn man so einen beleuchteten Weihnachtsbaum kennt, dann weiß man, dass das eher ein warmes Licht ist. Da passte mir dieses neutral kalt weiß an der Wand nicht so richtig. Das habe ich also wärmer bearbeitet. Das entsprach so mehr dem, was ich bei dem Videotalk gesehen hatte, als wir das Location Scouting gemacht haben. Dann habe ich das draußen, was man durch dieses draußen, ne, kennen wir das noch? Dieses draußen da, dieses mit dem Gestrüpp, was man durchs Fenster da sehen kann und die Bäume, die habe ich ein bisschen ins Kühle gezogen, weil draußen ist es nun mal kühl. Ich habe es auch ein bisschen abgedunkelt. Damit kommt dann die Reflexion von der Katze im Fenster ein bisschen deutlicher raus. Ja, und insgesamt an den Kontrasten ein bisschen gearbeitet, die Augen ein kleines bisschen prominenter gemacht, die Nase ein bisschen deutlicher gemacht, die Schatten im Fell ein kleines bisschen aufgehellt und so weiter und so fort. Hilfreich war es übrigens an dieser Stelle tatsächlich, dass sie DNG-Aufnahmen hatte, denn ich glaube, dieses war eins der Bilder, die tatsächlich mit Lightroom auf dem iPhone gemacht wurden und damit eben im DNG-Vorlagen. Das hat bei der Bearbeitung nochmal eine ganze Menge gebracht. Bei dem nächsten Bild, das ist das Bild, wo die Katze auf so einem Flauschfell sitzt, auf einem Stuhl. Im Prinzip das Gleiche, ne? Also auch hier wieder die Stimmung ein bisschen ins Wärmere gezogen. Dieses Holz von dem Stuhl. Ein
das
bisschen,
Gold zu mehr Gold gemacht.
Ja, genau. Das Gold ist jetzt wirklich Gold. Ja, das war im Original, ist das schon als eine Goldkugel zu identifizieren. Es war aber eher so grau-gelb. Und das habe ich halt jetzt wirklich goldig gemacht und leuchten lassen. Auch bei der Schärfung übrigens ein bisschen rausgenommen, tatsächlich sogar ein bisschen negativ geschärft, um das ein bisschen weicher, ein bisschen strahlender zu machen einfach. So einen leichten Glow quasi darüber gelegt, minimal. Das Fell ein bisschen aufgehellt, auch hier wieder die Katze gar nicht so sehr viel, ein bisschen Detailkontraste, so ein bisschen die Fellstruktur rauszuholen. Das sieht man jetzt wahrscheinlich im Video nicht wirklich. Und im Hintergrund war ganz oben so eine Ecke noch von der Zimmerdecke zu sehen, weil da das vom Bildwinkel einfach so passte. Ich wollte es aber nicht beschneiden, weil mir gefiel das ganz gut, dass links dieser Tannenzweig da komplett zu sehen war. Auch nochmal mit einer Kugel dran. Da habe ich die Zimmerdecke dann wegretuschiert, habe die Decke also ein Stückchen höher gemacht, das nicht so auffällt. Die Reflexion im Hintergrund noch ein bisschen ausgearbeitet von dem Licht, was da leuchtet. Ich nehme an, von der Lampe, die irgendwo auf dem Regal steht. Also alles so ein bisschen festlicher gemacht. So, ne? Ja, und dann haben wir dieses Bild da mit der Katze, die auf dem Boden liegt. Im Hintergrund einen Sessel, an der Seite einen Schrank oder so etwas, so ein Sideboard. Und da seht ihr jetzt links im Video das Bild, was das Smartphone gemacht hat mit der automatischen Freistellung. Wo eben halt die Tasthaare und die ganze feine Fellstruktur oben am Kopf dann verloren gegangen ist und um die Ohren herum. Und rechts eben meine Version. Und ich habe mich dafür entschieden, es nicht so stark unscharf zu zeichnen, wie es der Porträtmodus gemacht hat. Weil ich finde, man sieht diesem Bild an, dass es sehr weitwinklig ist. Und wer jetzt mit der Fotografie zu tun hat, der weiß, dass man so einen weiten Winkel mit so einer extremen Unschärfe nicht ohne weiteres realistisch hinbekommt.
Doch, mit einer Großformatkamera geht das.
Mit einer Großformatkamera geht das, aber das kennt ja nun wirklich kaum noch einer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Bild mit der Großformatkamera gemacht ist, geht auch so ein bisschen gegen Null. Deswegen habe ich gesagt, nee, komm, unscharf ist in Ordnung, aber lass mal die Kirche im Dorf, das soll auch noch echt aussehen. Und deswegen habe ich mich dann rechts dafür entschieden, das nicht so stark unscharf zu machen. Hab dann bei der Katze halt bearbeitet. Man sieht das vielleicht vorne unter der Nase, wo so ein bisschen der Schatten vorne am Maul ist und auf der Brust. Das habe ich alles ein bisschen aufgehellt. Das ist so ein bisschen stimmiger und nicht so, ja, dreckig ist das falsche Wort, aber ja, dass es nicht so dreckig aussieht. Genau. Und wenn wir uns hier das nochmal anschauen, mal rangezoomt, links eben die Freistellung vom Smartphone und rechts meine. Da sieht man eben jedes einzelne Tastenhaar. Und das kann ich euch sagen, ist eine echte Kackarbeit.
Das wollte ich gerade sagen. Das hast du aber richtig, da hast du Zeit reingeversenkt.
Also, Wenn ihr das vorhaben solltet, es ist nicht damit getan, einfach vorne den Katzenkopf oder die Katze auszuschneiden, als eigene Ebene drüber zu setzen und das ganze Bild unten drunter unscharf zu machen, weil dann bekommt ihr unscharfe Ränder um den Katzenkopf herum, weil ja der Katzenkopf wird ja dann auch unscharf gezeichnet, bevor ihr wieder die scharfe Katze oben drüber legt. Und unscharf bedeutet immer mehr Fläche. Das heißt, wenn ihr sowas machen wollt, müsst ihr den Katzenkopf oder eben die ganze vordere Katzenpartie in diesem Fall eben, also alles, was auf der Schärfeebene liegen soll, müsst ihr ausschneiden, markieren und das eben möglichst gut mit den Fell- und Tasthaarstrukturen. Es gibt natürlich Tools, die einen das vereinfachen, aber es ist am Ende eben doch viel Handarbeit. Und das eben ausschneiden, auf eine eigene Ebene packen. Ihr müsst dann aber auf der Ebene darunter, die ihr weich zeichnen wollt, alles das wegratieren, wegretuschieren. Ihr müsst also quasi den Hintergrund dazu malen oder erfinden.
Ja, super.
Und das ist bei so einer großen Fläche gar nicht so einfach. Es darf halt dann, wenn es unscharf gezeichnet wird, nichts Unrealistisches an den Seiten hervortreten. Das war ein bisschen Sisyphusarbeit tatsächlich an dieser Stelle, hat sich aber gelohnt, weil das Ergebnis finde ich dann doch recht überzeugend. Für so ein Smartphone-Bild sowieso. Tja. Und dann gab es natürlich das größte Lob hinterher, weil natürlich lief das Ganze auf Rechnung. Also wir hatten bei dem Location Scouting virtuell, also inklusive Anleitung, Schulung, Frage, Antwort, inklusive Beispielbildern zeigen und Tipps geben. Da gab es natürlich eine Rechnung dafür. War ja ein 1:1 Coaching quasi. Und dann habe ich dann gesagt, okay, ich kann dir die Bilder bearbeiten, wenn du das möchtest. Und für die Bearbeitung gab es dann eben auch noch mal ein bisschen Geld. Und dann schreibt sie mir hier, für alle, die jetzt das Video nicht schauen, vielen Dank, meine Schwester hat sich total gefreut und ich finde das Ergebnis auch super. Großes Smiley. Vor allem danke für diese geniale Idee, das Ganze kontaktlos zu machen. Dadurch war es trotz aller Einschränkungen ja überhaupt erst möglich. Und ich hatte auf diese Weise wirklich Spaß und habe sogar noch was gelernt. Und das hat mir so richtig Freude gemacht, dieses Feedback zu haben. Also jemanden zu haben, der Begeisterung für Fotografie hat, der das annimmt, dieses Experiment, was dabei lernt, der es wertschätzt und derjenige, der jetzt an dieser Stelle beschenkt wurde oder diejenige, die beschenkt wurde, sich eben auch noch darüber gefreut. Und mir wurde schon versprochen, wenn denn Bilder davon nachher gedruckt an der Wand hängen sollten, wird jetzt natürlich noch eine Weile dauern, muss auch erstmal wieder zurück in die Staaten, ich weiß nicht, ob sie schon da ist inzwischen, aber dann soll es wohl auch noch Fotos vom Foto quasi geben und da freue ich mich schon drauf und das kommt dann hier in meine Privatgalerie.
Cool.
Das sehr cool. Fand ich sehr, sehr stark und soll einfach nur mal ein Beispiel sein, dass man eben auch gerade in dieser Corona-Zeit durchaus etwas machen kann, um eben Leuten eine Freude zu machen und eben trotzdem so ein bisschen das Geschäft wenigstens am Laufen zu halten.
Jetzt hattest du ja dann am Schluss haben die ein iPhone verwendet. Hast du mal überlegt, dieses Feature von FaceTime zu verwenden, dieses FaceTime-Live-Fotos? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass Leute damit remote Fotosessions gemacht haben. Du kannst nämlich in den Settings, in den Einstellungen, kannst du bei FaceTime dieses Live-Fotos aktivieren und dann kannst du quasi remote Fotos machen von dem, was das FaceTime da aufnimmt. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich die Kameraauflösung ist oder ob das irgendwie runtergerechnet ist.
Ich auch nicht.
Weiß ich nicht genau. Aber du müsstest theoretisch damit Folgendes tun können. Muss ich mal testen. Aber du müsstest theoretisch Folgendes damit tun können. Und zwar die Kamera auf die von dir weggerichtete Kamera stellen. Also nicht die Selfie-Kamera, sondern die in Anführungszeichen normale Kamera. Mhm. Hast aber mit demjenigen trotzdem noch Kontakt und kannst dann quasi als Remote-Fotograf Regisseur machen und sagen, jetzt Kamera ein bisschen höher, ein bisschen runter, ein bisschen kippen, ein bisschen ne und so. Und du löst dann aus, wenn das Bild so steht, wie du es gerne hättest. Ja. Wie gesagt, wie das technisch exakt geht und was da an Qualität rausfällt, vielleicht könnt ihr uns da mal ein bisschen bei helfen. Aber das wäre so mein nächster Gedanke gewesen, weil dann hast du tatsächlich die Regie in der Hand. Dann hast du das Foto viel mehr noch in der Hand.
Ja, das stimmt.
Die Ergebnisse waren ja jetzt klasse.
Also, wenn du das tatsächlich als Fotosession dann machst, hast du dann halt die Ergebnisse in der Hand. Dann musst du halt zur gleichen Zeit logischerweise dabei sein. So als ob du halt vor Ort wärst dann. Das ist schon
so. Das ist live, ja, ja.
Und das würde ich, also wir können das mal ausprobieren, Chris. Wir testen das mal. Können wir das hier mal vorstellen. Aber Das lohnt sich für viele Leute sicherlich. Bei ihr hatte ich halt nach dem ersten Gespräch ein sehr, sehr gutes Gefühl, eigentlich schon nach diesen ersten E-Mails. dass sie, was Foto angeht, nicht der absolute Einsteiger war. Also sie wusste, was ein RAW ist zum Beispiel. Ich weiß nicht, in welcher Tiefe sie das weiß, aber sie wusste, dass es das gibt. Und sie hat ein Lightroom auf dem Smartphone installiert. Also sie ist nicht so ganz unbedarft, was das angeht. Und konnte diese Tipps halt wirklich gut annehmen und wie man an den Bildern gesehen hat, auch ganz gut umsetzen. Und das hat natürlich super Spaß gemacht. Und so hatte sie halt die ganzen Feiertage Zeit, wann immer, das ist so eine Katze, kannst du ja nicht posen. Die musst du nehmen, wie sie kommt. Die kannst du in den Sessel legen und hoffen, dass sie da liegen bleibt. Aber das ist ja nicht zwingend so. Und so hatte sie halt mehrere Tage Zeit, in Ruhe Bilder zu machen. Und ich habe sie ihr dann halt bearbeitet. Also das war, ich fand's klasse. War jetzt eine sehr, sehr kleine Rechnung, also davon könnte ich jetzt nicht leben, aber es war auch für mich ein Experiment. Und wenn du das jetzt gerade siehst, ich habe dir gesagt, dass wir hier ohne Namen drüber reden, du hast zugestimmt, wenn du das jetzt hier sehen solltest, nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Hat mir mindestens so viel Spaß gemacht wie dir, wenn nicht sogar noch mehr.
Und eine Katze hat jetzt sicher ganz viele neue Fans.
Ja, so. Bestimmt.
Gehen wir mal weiter zum Thema Tethered Shooting. Ne? Da haben wir was von Stefan bekommen und zwar hat eine Frage. Erstmal vielen Dank für euren mega genialen Podcast. Bitte, gern geschehen. Ich möchte ihn täglich hören. Kannst du, wiederholt, ne? Ist ja Konserve. Macht bitte weiter so. Ich arbeite mit einer R6 und mit Affinity Photo. Zum Tethern im Studio muss ich die Canon-Software benutzen. Gibt es eine Möglichkeit, Affinity Photo zum Tethern zu nutzen? Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus und ganz liebe Grüße aus Bamberg, aus Bamberg.
Ja, kann ich helfen.
Stefan, Affinity Photo?
Ja, kann ich helfen. Geht nicht. Brauchst nicht weitersuchen. Gibt durchaus Einträge im Forum, dass es gewünscht ist, dass das geht, aber ist halt nicht. Was es aber gibt, ist, es gibt bei Tether Tools eine Webseite, tethertools.com/tethering-software, verlinken wir auch, happyshooting.de, Folge 696. Da gibt es eine Übersicht von diversen Programmen, die eben Tethered Shooting unterstützen. Also Lightroom zum Beispiel ist eine davon, Capture One ist eine andere davon. Und da gibt aber noch zig andere Programme, auch spezialisierte Tethering-Programme und so weiter. Da kannst du mal durchgucken, ob da was dabei ist, was du vielleicht schon hast oder wo du dich erinnerst, mal irgendwann eine Lizenz davon gekauft zu haben. Oder wo du sagst, ach so, das kann es auch, na, dann gucke ich mir das vielleicht mal an. Ja, so schaut's aus.
Ich bin da gerade am Gucken auf der Seite. Das ist ja mal geil. Ja, das passt natürlich super dazu, dass wir das Tether Tools gleich nochmal vorkommt und zwar in diesem Blog.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Weil wir werden natürlich wieder unterstützt von Enjoy Camera. Das war jetzt tatsächlich Zufall, dass da eine Frage zu diesem Ding hier drin war. Aber es passt natürlich super zu Enjoy Camera. Und die haben uns gebeten, mal wieder über Tether Tools zu reden. Über das Thema Tether Shooting allgemein. Weil, das ist ja durchaus eine Geschichte, bei der man mal, die man mal brauchen kann. Speziell, wenn man zum Beispiel irgendwo im Studio Sachen macht. Hatte ich jetzt zum Beispiel ganz konkret, weil ich immer noch an der Fotografie bin, für die Marquardt International Pinhole. Und da muss ich halt irgendwie mehrere 10 Kameras quasi identisch fotografieren im Studio. Und dann muss ich, es ist am allergeschicktesten, wenn ich das tatsächlich direkt in den Rechner tue. Ich mache das hier mit Lightroom. Und naja, dazu kann man natürlich so diverse Produkte brauchen, nämlich diese Produkte von Tether Tools und die sind bei Enjoy Your Camera im Angebot und zwar, was ist im Angebot? Die haben die, sind es nicht im Sonderangebot, aber sie sind dort verfügbar. das sind so interessante Sachen wie zum Beispiel eine Zugentlastung, ne? Also du hast eine Kamera und einen Rechner und dann hängt da irgendwie das Kabel da dran und Kabel im Studio sind immer so eine Sache und da bleibt man vielleicht auch mal dran hängen aus Versehen. Und ist natürlich cool, wenn da nichts passiert, ne? Wenn du dir nicht einen Port rausreißt aus dem Rechner
oder und so. Das Eigengewicht allein vom Kabel, also diese flimsigen Mikro-HDMI-Buchsen und Mikro-USB-Buchsen und was da nicht so alles dran ist, die leiern halt auch aus, wenn das Kabel einfach mit Eigengewicht dranhängt. Und wenn man das Kabel nirgendwo anders festknoten kann, weil es irgendwie so frei hängt zum Rechner geht, dann ist es sinnvoll, das irgendwie an der Kamera nochmal mit einer Schlaufe zu befestigen, damit die Last nicht auf der Buchse liegt.
Korrekt. Dann gibt's natürlich solche Sachen wie, wenn du die Kamera tatsächlich dann eine lange Zeit einfach benutzen möchtest am Stück, dann willst du vielleicht nicht ständig Batterien wechseln. Also gibt es da auch Möglichkeiten, mit speziellen Netzteilen und so weiter, wo du dann einfach deine Kamera über das Case Relay zum Beispiel quasi unendlich lang betreiben kannst. Du hast dann die Möglichkeit, über eine Pufferbatterie deine Kamera zu betreiben, währenddessen du die dann entweder wechselst oder von außen einfach mit dem Netzteil lädst. Oder dann so, die finde ich ja noch an die erinnert man sich am meisten, und das sind diese USB-Kabel. Ne? Es geht üblicherweise über USB-Kabel, dieses Tethered-Shooting, und diese von Tethertools sind halt knallorange. Und
ich glaube, sie haben auch schwarze, aber die Orangen finde ich geiler.
Ja, aber diese Orangen sind die einzig wahren, würde ich mal sagen. Ja,
vor allem siehst weil du hast, sie.
Ja, das ist ja das. Du hast im Studio einfach eine reduzierte Menge an Licht. Und die ist halt so, in einem ordentlichen Studio hast du die Vorhänge zu und dann hast du halt nur dein Studiolicht und da rennst du ganz gern mal über so ein Kabel drüber und das willst du nicht tun. Also nimmst du diese knallorangen Dinger und dann siehst du die auch.
Ja, vor allem, wenn du dann mal einen Gast im Studio hast oder der Auftraggeber oder Auftraggeberin durchs Studio läuft, dann genau. Sehen die gleich das orangene Kabel und gleich Achtung, Warnung und
genau.
Nicht upsala.
Es gibt da noch deutlich mehr Sachen, zum Beispiel Tablet-Halterungen, die man irgendwo an Stativ befestigen kann oder Notebook-Gestelle, wo du dann quasi dein Notebook drauf platzieren kannst, ohne dass du da nochmal einen extra Tisch dafür brauchst oder Kaffeebecherhalter am Stativ und so weiter.
Ganz wichtig.
Braucht man ständig. Also Tether Tools ist auf jeden Fall ziemlich rundes Sortiment und ist verfügbar bei oder erhältlich bei Enjoy Your Camera und ihr bekommt natürlich auf jede Bestellung wie immer 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. Das lohnt sich und Happy Shooting 2021 merken, das gibt euch 5%. Und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
Aber auf jeden.
Ja. Tether Tools.
Nehmen wir noch zwei Reviews kurz mit rein. Der Philipp hatte mal gefragt.
Fragen eure der Community.
Richtig, Kameras. Also wenn ihr Fragen habt, ne, im Slack gibt es einen Channel, einen Kanal, der nennt sich HS Fragen. Da könnt ihr reinschreiben und wenn ihr ganz groß Frage, Doppelpunkt davor schreibt, dann wissen wir, dass das hier auch in die Sendung soll. Ansonsten sehen wir es halt vielleicht zufällig. Eure Kameras, schreibt der Philipp, eure Kameras haben, glaube ich, jeweils zwei Kartenslots. Nutzt ihr beide Slots und wenn ja, als Backup, also paralleles Schreiben der Karten, als Erweiterung, sequenzielles Schreiben der Karten oder nach Zweck sortiert, also zum Beispiel eine für RAWs, eine für JPEGs.
Ja, die Frage hatte ich schon gesehen.
Da hat er mal ein bisschen
rumgefragt. Schon beantwortet.
Sagen wir erstmal, wie wir es machen und dann sage ich mal, was sich so ergeben hat.
Ja, also ich benutze beide Slots parallel. Also, dass die Kamera auf beide Slots das gleiche schreibt, nämlich RAW. Und das tue ich aber in der Regel nur dann, wenn ich irgendeinen bezahlten Job mache, wo dann wirklich hinterher die Welt brennt, wenn ich die Bilder nicht mehr habe. Und deshalb tue ich das wegen Redundanz. Ich habe jetzt allerdings seit gefühlt 9 bis 10 Jahren keine Defekte auf den Karten gehabt, weil ich die 2-Sekunden-Regel beherzige. Ha. Also der Klassiker, du schältst die Kamera aus und bist zu schnell dabei, die Karte rauszunehmen und dann war der gerade noch am Schreiben und du hast einen Dateisystemfehler. Dann ich warte immer, nachdem ich den Batteriefachdeckel aufgemacht habe, egal ob da jetzt ein Licht leuchtet oder nicht, weil das lügt manchmal, warte ich immer so 2-3 Sekunden. Kopf im Kopf 21, 22 und dann kommt die Karte raus und ich habe tatsächlich in 10 Jahren keinen Defekt, keinen Bildverlust gehabt. Ich vertraue dem dann halt auch einigermaßen. Ich teste allerdings meine Karten auch immer vorher gründlich, damit die auch garantiert keine defekten Speicherzellen haben und ja, bisher toi toi toi. Also ich benutze einen Slot, weil ich bin dann einfach auch zu faul, immer irgendwie 2 Karten zu wechseln. Aber für Bezahljobs beide Slots. Sonst nö. Und du?
Bei mir ist es so, dass ich sehr, sehr viele Jahre nur einen Slot hatte. Bei der Canon 5D damals und auch bei meiner ersten Olympus nur einen Slot. Und als ich dann endlich meine EM1 Mark II hatte, die 2 Slots hatte, habe ich mich bis jetzt nicht dran gewöhnt, beide Slots zu benutzen. Das heißt, ich habe bisher alle Aufträge so wie früher auf einer Karte gemacht, wie du. Ich habe bisher keine Ausfälle zu verzeichnen. Also ich habe da Vertrauen in die Karten und ich tausche die dann auch aus, wenn sie mir zu alt erscheinen. Also da hatte ich bisher keine Probleme. Mein Plan war mal, dass ich dann den einen Slot tatsächlich für JPEGs benutze und den, nicht für JPEGs, für die Fotos benutze, also RAW und JPEG, wenn ich will, und auf der anderen Karte die Videos mache. Weil in der Zeit, wo ich dann gevloggt hatte, ich hatte ja mal ein Jahr lang so ein Vlog-Projekt, da war das dann ganz blöd, weil das war ja hier auf der Einser, weil dann hast du halt die Fotos, die du gemacht hast unterwegs und die Videos. Und wenn ich dann nach Lightroom importiert habe, wollte ich aber die Videos nicht importieren. Und das war immer ein Hackmeck. Ratzfatz hast du mal irgendwie alles markiert gehabt oder falsch selektiert gehabt. Dann hast du die Videos in Lightroom gehabt. Dann musst du das wieder rausschmeißen. Also hätte ich gedacht, wenn ich jetzt zwei Slots hätte, das wäre so cool. Und jetzt habe ich die Kamera mit zwei Slots und vlogge aber nicht mehr. So kann es gehen. Also wahrscheinlich würde ich es auch so machen, dass wenn ich sie benutze, es tatsächlich als Backup dann benutze, um einfach nochmal eine Sicherheit zu haben. Was ich mir schon überlegt habe, ist es tatsächlich als RAW und JPEG zu trennen. Also zu sagen, ich will die RAWs haben, aber ich stecke einfach eine zweite Karte rein, die kann den ganzen Abend drinne bleiben, bis die voll wird, ist dann auch Nacht. Und baller da alle JPEGs drauf. Für den Fall der Fälle, dass ich entweder mal ganz schnell irgendwas zeigen möchte oder schnell über Smartphone irgendwo noch was hinsenden möchte oder irgendwie dann doch mit dem RAW was passiert, dass ich wenigstens das JPEG noch hätte, so als Mini-Backup, aber auch das ist bisher nicht zum Einsatz gekommen. Ist aber tatsächlich der häufigst genutzte Einsatzfall, zumindest bei uns in der Community. Ja. Da gab es die mit Abstand meisten Meldungen für nach JPEG und RAW getrennt. Wobei dann unklar ist, ob dann auch beides eingelesen wird oder das eine auch nur als Backup dient. Und dann gab es halt Einzelmeldungen, eben auch RAW und JPEG plus Video auf die andere. Also das entspricht so ein bisschen meiner Videokonzeption, die ich im Kopf habe. Dann eben eine Meldung für beides identisch, also wirklich ein Spiegel als Backup das Ganze. Und eben auch eine Meldung, nur ein Slot, wo ich im Augenblick tatsächlich dazugehöre.
Das sind dann aber, also das ist keine repräsentative Umfrage, weil das sind vier, die es mischen und drei jeweils anders. Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare packen hier zur 696. Lasst uns doch mal wissen, dann machen wir das ein bisschen repräsentativer. Vielleicht ist das doch noch anders bei euch da draußen. Also
genau.
Haut rein. Ja, der Uwe hat noch eine Frage. Bitte um Kaufberatung. Ist ein LED, schwierig, ne? Ist ein LED-Dauerlicht mit Blitzfunktion eine sinnvolle Anschaffung? Ich denke an dieses, hat er so ein Godox. Mir geht es hauptsächlich darum, ob die Kombination Dauerlicht mit LED-Blitz Sinn macht. Das ist also quasi das ist kein echter Blitz, sondern das ist eine LED, die dann mal eben schnell kurz sehr hell wird, richtig?
Richtig. Das ist im Grunde genommen ein Studio-Licht. Also eine sehr helle LED-Dauerlichtlampe. Mhm. Aber wenn ich das richtig sehe, auch mit Lüfter. Also eher weniger für Video, wird tatsächlich mehr für Fotografie gedacht, für Dauerlichtgeschichten. Und sie kann blitzen in dem Sinne, dass sie eben kurzzeitig bis zur vierfachen Helligkeit, also zwei Blendenstufen mehr erreicht. Was schon ganz ordentlich ist. Aber natürlich bei weitem nicht an das rankommt, was mit einem Blitz möglich ist. Und ich habe hier mal bei dem Ding mal nachgeguckt, die Leuchtdauer ist auch sehr lange. Das heißt, du kannst zwar sehr kurz synchronisieren, also Highspeed-Synchronisation mit einer 5000stel Sekunde oder sowas ist möglich, aber dann hast du auch nicht mehr die volle Lichtleistung, weil diese vierfache Lichtleistung, die angegeben ist, wird eben über einen etwas längeren Zeitraum abgegeben, also Verschlusszeit. Es ist kein Ersatz für einen Blitz. Ist also tatsächlich die Frage, was du damit tun willst. Wenn du da schnelle Bewegungen oder Wasser oder irgendwas mit einfrieren möchtest, weil du den Blitz halt hast, dann ist es der falsche. Wenn es jetzt aber darum geht zu sagen, okay, ich habe hier zwar ein schönes Dauerlicht, aber ich bin ja nicht immer im Studio, ich will das Ding jetzt mit einem Batteriepack draußen aufbauen oder weiß nicht, ich bin in einer sehr, sehr hellen Umgebung, was weiß ich, Riesenfensterfronten im Tageslicht oder sowas in irgendeiner Empfangshalle oder so. Und willst da ein Shooting machen, auch noch durch einen Lichtformer durch. Und jetzt ist das ein bisschen dunkel. Kann ich dann blitzen? Dann lautet die Antwort, naja, wenn dir zwei Blendenstufen mehr genügen gegenüber dem Dauerlicht, dann ja. Wird also darauf hinauslaufen, dass du dann doch eher mit höheren ISO-Werten arbeitest und mit nicht so ganz geschlossenen Blenden arbeitest, wie du das jetzt mit einem Kompakt-Aufsteckblitz erreichen könntest. Der dürfte dann nochmal deutlich einen Zacken heller sein. Ansonsten sieht man das Ding nach einer recht vernünftigen Dauerlichtlösung aus. Also wenn das deine Intention ist, spricht so
ist halt erstmal nichts dagegen. Punktförmige Lichtquelle. Das heißt, du musst, wenn du damit irgendwelche weichen Schatten machen möchtest, auf jeden Fall auch nochmal Lichtleistung abziehen davon, weil wenn du so eine Softbox drauf machst, dann bist du auch nochmal locker 2 Blendenstufen los. Also
richtig, also man verliert dann nochmal reichlich Licht.
Hier steht Farbtemperatur 5600 Kelvin plus minus 200 Kelvin. Das heißt
beim Blitzen eine leichte Variation. Das ist aber okay.
Ist eine leichte Variation, aber das ist auch noch im Rahmen. CRI geben sie an mit 96 und TLCI, was ja eigentlich der bessere Wert ist für die nicht kontinuierlichen Lichtquellen, also die nicht Glühbirnen, von 97. Sieht jetzt erstmal einigermaßen ordentlich aus, kann man nichts sagen.
Ich denke auch.
Wie viel Output das dann wirklich ein Lichtoutput hat, weiß ich nicht. Aber da es einen Lüfter hat, gehe ich mal davon aus, dass schon recht hell sein wird.
Die haben da irgendwie auf einem Meter Abstand was von einem mittel fünfstelligen Lumenwert oder so. Also das Ding ist schon hell im Dauerlicht auf voller Leistung. Also im Studio als Dauerlicht, das wird dir genügen. Da habe ich keine Bedenken, das taugt schon was. Und wahrscheinlich willst du sowieso 2. Aber wenn du mit Blitzlichtfotografie arbeiten willst, wenn du vorhast, damit rauszugehen oder im hellen Tageslicht zu arbeiten, wie gesagt, Empfangshalle oder so, ich glaube, den leisten Aufsteckblitze da schon mehr.
Ja, sehr schön. Dann wären wir beim Terminkalender angelangt. Es gibt keine neuen Termine, aber wir nehmen gerne immer wieder Termine an, die dann der Rainer hier einträgt und Happy Shooting Terminkalender auf happyshooting.de/Terminkalender findet ihr Termine, könnt auf ein Datum klicken, könnt dann gucken, was da gerade geht. Das dürfen auch gerne Remote-Termine sein, die müssen also nicht vor Ort sein, wäre gerade glaube ich, eher schlecht möglich, so Mitte Januar sind wir jetzt bitte bis Ende, ne? Lockdown und so weiter. Und ihr könnt ja auch einfach neue Termine eintragen, die dann hier eingepflegt werden und mach doch mal, weil Fotografie geht auch remote ganz gut.
Haben wir
gesehen. So, wir hätten jetzt an dieser Stelle eine neue Aufgabe. Die haben wir im Vorfeld wieder durch die Community ermitteln lassen, nämlich auf dem Happy Shooting Slack. Also lohnt sich da mitzumachen, weil ihr könnt hier beeinflussen, was geht. Die Aufgabe wurde ausgewählt und ist jetzt
Plus ist die Aufgabe. Sie läuft vom 21.01. bis zum 4.02.2021 und das bedeutet, im Zeitraum vom 21. Januar bis zum 4. Februar 2021 zieht ihr los, geht raus oder bleibt drinne. Wenn ihr rausgeht, macht es bitte sicher. Macht auf jeden Fall ein Foto, wie ihr den Begriff Plus fotografisch für euch interpretieren würdet. Ihr würdet das nicht, wie ihr das interpretiert. Das Wort Plus, fotografisch. Wenn ihr dann ein Bild habt, dann ladet ihr das bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS+. HS+, alles zusammengeschrieben. Kein Hashzeichen, kein Gartenzaun, kein gar nichts. Einfach in das Tagfeld, was Flickr zur Verfügung hat, HS+ reinschreiben. Dann ist das ein Tag. Und dann kommt das bei uns ran und in 2 Wochen, also dann am 4.2. in der Woche drauf, werden wir dann einen Gewinner oder eine Gewinnerin ermitteln und irgendwas verlosen. Ja. So machen wir das.
Prima, sehr schön. Ja, dann sind wir quasi wieder durch am Ende angelangt. Wir sagen danke allen, ne? Ihr seid toll. Nicht nur die hier freiwilliges Soli-Abo abschließen, sondern einfach alle, die hier zuhören und mithelfen und Sachen reinwerfen und. Ist cool mit euch. Macht Spaß mit euch.
Auf jeden Fall.
Wenn
wir schon fast durch wären. Aber nicht
noch was hätten. Einen haben wir noch. Was ist denn
der eine, den wir noch haben? Christian hat uns noch einen Link geschickt. Stell dir vor, du stehst morgens auf oder nachmittag oder suchst dir irgendeine Tageszeit raus und machst ein Selfie von dir und hebst das auf. Und morgen machst du noch eins. Übermorgen machst du noch eins und dann machst du noch eins. Und dann kannst du gar nicht mehr aufhören, das zu machen und plötzlich sind 20 Jahre vergangen. So ist es Noah Kalina gegangen, der hat 20 Jahre lang jeden Tag ein Selfie gemacht. und hat daraus ein Video gemacht und das bei YouTube hochgeladen. Das heißt, da sieht man ihn jetzt in einem schlanken 8, irgendwas Minuten Video seine Persönlichkeitsentwicklung von Januar 2000 bis Januar 2020. Jetzt mal ehrlich, wie abgefahren ist denn das bitte?
Ich würde das ja nicht durchhalten,
jeden Tag ein Foto eine über 20 Jahre. Ausdauer. Wahnsinn. Würde ich nicht
durchhalten.
Also Christian, danke für diesen Link. Den habe ich mir vorhin tatsächlich in Gänze angeguckt. Das ist ja wirklich abenteuerlich.
Ich habe schon ein paar so Dinger gesehen und ich frage mich echt jedes Mal, wie hält man das durch? Wie kriegt man das hin?
Wahnsinn. Obsession pur. Du wirst aber wahrscheinlich auch irgendwann, also am Anfang ist das halt so ein lustiges Projekt, dann machst du das mal einen Monat, dann wird es vielleicht irgendwann auch langweilig und was willst du damit machen? Aber ich glaube, wenn du so eine gewisse Länge, vielleicht ist es ein Jahr, wenn du das durchgehalten hast, dann bist du, glaube ich, auch an dem Punkt, wo man sagt, also es wäre auch schade, das jetzt zu unterbrechen, diese Kette. Und dann machst du einfach weiter.
Ja, David sagt, da gibt es auch interessante Videos von wachsenden Kindern, ja.
Ja, das hatten wir auch schon verlinkt mal, ja.
Ganz genau. Das ist schon.
Gab es auch so ein Projekt von der Geburt quasi bis zum jugendlichen Alter. Das war auch sehr geil.
Das darfst du aber dann erst veröffentlichen, wenn die Kinder dann mal oder die jungen Erwachsenen da mal zugestimmt haben. Ne?
Ja, hat er ja auch gemacht. So. Genau. Im Slack ist der Link übrigens schon da. Könnt ihr vielleicht mal mit in die Shownotes reinpacken. Das war auch sehr stark, ja. Aber 20 Jahre, wow, ey.
Ist abgefahren. Genau. Ja.
Selfie 20
also, Jahre. Wir sind durch und sagen Dankeschön, dass ihr dabei wart und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid am 26. Januar 2021. Bis dann.
Bis dahin.
3, 2, 1.
Happy Shooting.